Doch, da haben wir den Salat. Die Ampel ist Fritte und in Deutschland wird neu gewählt. Aber wie läuft das Ganze überhaupt ab und was bedeutet Erst- und Zweitstimme? Das und einiges mehr wolltet ihr in der Community wissen und deshalb habe ich den schönsten Schlauberg in die Corner geholt, den ich finden konnte. Mirko vom Kanal Mr. Wissen to Go gibt seine Einschätzung zu den anstehenden Wahlen und behandelt dabei eure Fragen. Viel Spaß! Wir haben uns hier wieder getroffen im wunderbaren Mainz in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt. Ja, und ich bin nicht alleine, mit zu Gast ist der wunderbare, der einzig wahre Drotsche. Mr. Wissen to Go. Schön, dass du Zeit hast. Schön, ja, dass du hier bist.
Danke.
Und wir quatschen heute wieder ein bisschen über Politik. Alle Jahre wieder. Jetzt ist es soweit. Neuwahlen. Beziehungsweise Bundestagswahlen 2025. 23. Februar ist es soweit. Und heute kaspern wir mal ein bisschen durch, was denn alles wichtig ist. Was es Wissenswertes gibt. Wir haben natürlich auch euch in der Community gefragt, was euch denn alles so bewegt, interessiert zu den Wahlen. Denn wir wissen natürlich auch, bei euch sind einige Erstwähler mit dabei. Natürlich schade für die, die dann im März 18 werden.
Das ist bitter. Ja, mit dem ursprünglichen Wahltermin hätte es geklappt, aber.
Wie ist das eigentlich in anderen Ländern geregelt? Ich meine, haben sie es nicht teilweise, jetzt muss ich wieder fact-checken gleich, aber haben sie es nicht teilweise in anderen Ländern, dass es dann ab dem 1. Januar schon als nächstes Lebensjahr zählt, dass dann quasi die in dem Jahr 18 werden? Ich meine,
also da fällt mir kein Land ein. Das wäre auch ein bisschen komische Regelung, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwo so ist. Also viele Länder auf der Erde vielleicht hier und da, aber eigentlich wird es ja keinen Sinn ergeben, weil normalerweise.
Irgendwo habe ich mal. Ja, aber das ist wieder so ein Halbwissen. Okay. Ich schmeiß mal die Koreaner wieder rein. Die Koreaner haben es wieder gemacht. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, wir quatschen hier ein bisschen durch. Es ist natürlich eine politisch, man möchte fast mal eine spannende Zeit. Ich bin mir ziemlich sicher, eine sehr spannende Zeit. Jetzt ist es dazu gekommen, die Ampel ist gefallen, ja, durch einen ganz wilden Stunt der FDP. Mhm. Und jetzt stehen wir davor, dass Olaf Scholz gesagt hat, Mensch, Vertrauensfrage, wir gehen mal jetzt wieder in eine Bundestagswahl rein. Die Ampel ist sozusagen gescheitert dann in dem Punkt. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie sehen die nächsten Wahlen aus? Wir haben schon in den Europawahlen gesehen, dass die Wahlbeteiligung oder das Wahlinteresse der jüngeren Bürger zwischen 16 und 24 natürlich ein bisschen spannend war, überraschend war, was natürlich auch zusammenhängt an Dynamiken von Social Media. So, da haben wir gesehen, dass beispielsweise Parteien wie die AfD sehr, sehr stark hinterher sind. Und haben bei der Wählergruppe 16 bis 24 zur Europawahl einen Stimmanteil von 16% unter den Jungwählern, aber auch erhöhtes Interesse bei Kleinstparteien, was ganze 28% ausmacht. Also sehr, sehr spannend zu beobachten. Was können wir denn grundsätzlich erstmal sagen? Wie wird es denn ablaufen, beziehungsweise was passiert denn jetzt bei den kommenden Wahlen?
Ja, wenn ich das genau wüsste, dann würde ich wahrscheinlich darauf wetten und viel Geld dafür einsetzen. Nein, Quatsch. Also man kann natürlich Umfragen nehmen und kann sich anschauen, wie sind die und was ist realistisch als Ergebnis. Und da ist es jetzt wenig überraschend, wenn man sagt, mutmaßlich wird die Union den Kanzler stellen, mutmaßlich wird Friedrich Merz der Kanzler werden. In den Umfragen liegt die Union vorne. Olaf Scholz wird wahrscheinlich nicht Bundeskanzler bleiben und die AfD ist gerade auf dem Weg, zweitstärkste Kraft zu sein. Zumindest sieht sie den Umfragen so aus. Es gab schon immer mal wieder Überraschungen bei Bundestagswahlen, wo Parteien gar nicht so gut dastanden. Dann kam die Wahl und plötzlich haben sie deutlich besser abgeschnitten. Die SPD zum Beispiel hat mehrfach stark aufgeholt, so in den letzten Wochen bei Wahlen. Man erinnert sich da an Gerhard Schröder, der dann irgendwie durchs Hochwasser gestapft ist in Gummistiefeln und plötzlich ist er Kanzler geblieben. Oder auch 2005 wieder die SPD, die weit abgeschlagen war. Am Schluss war sie gleich auf mit der Union. Also so Überraschungen gab es schon immer mal wieder, aber ich glaube, aktuell kann man die Umfragen schon so als eine Prognose fürs Ergebnis ansehen. Aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit bis zur Wahl. Es kann natürlich noch viel passieren.
Wie gesichert kann man so Prognosen eigentlich sehen? Beziehungsweise wie werden diese überhaupt erhoben? Also wenn man jetzt diese Wahlumfragen hat, wir haben ja verschiedene Institute, INSA, Umfrage, schieß mich tot, alles Mögliche. Wie werden diese ganzen Geschichten überhaupt erhoben?
Die Umfragen vor der Wahl entstehen durch zufällige Befragung von Bürgerinnen und Bürgern. Die werden angerufen und dann wird gefragt, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, wen würdest du wählen? Bei diesen Umfragen werden aber auch andere Dinge abgefragt, Zufriedenheit mit Politikerinnen und Politikern zum Beispiel. Und dann gibt es Hochrechnungen und auf dieser Basis entstehen dann diese Zahlen, die wir kennen. Das ist natürlich noch ein bisschen komplexer, da gibt es Formeln und alles Mögliche. Aber das ist so der wesentliche Punkt. Es wird eine repräsentative Anzahl von Menschen befragt, unterschiedliche Altersgruppen, Geschlechter werden berücksichtigt und vieles mehr. Und daraus werden dann diese Umfragen erstellt. Das ist nochmal was anderes als, und das ist ganz spannend, die Zahlen, die es um 18 Uhr am Wahltag gibt. Da fragt man sich ja auch, die Wahllokale haben gerade geschlossen. Warum weiß man denn schon jetzt, wer wie abgeschnitten hat? Das sind die sogenannten Nachwahlbefragungen. Das heißt, da gehen Leute aus dem Wahllokal raus, haben gerade gewählt und dann werden sie gefragt, wen haben sie denn da gerade gewählt? Mhm. Und das wird dann festgehalten. Überall in Deutschland wird das festgestellt von den verschiedenen Instituten und davon ausgehend gibt es dann eine Hochrechnung. Das hat noch nichts zu tun mit den realen Wahlergebnissen, aber es trifft die realen Wahlergebnisse in der Regel ziemlich gut. Da gibt es ja nur leichte Abweichung in der Regel. Also so entstehen diese Zahlen nach 18 Uhr. Aber die Zahlen davor bei den Umfragen, das sind dann Anrufe, die die entsprechenden Umfrageinstitute, Meinungsforschungsinstitute durchführen.
Ich meine, jetzt sehen wir ja in letzter Zeit häufiger, dass auch die Stimmen in Social Media viel lauter werden, dass die Leute immer unzufriedener mit Politik sind. Stehen wir vor einer großen Politikverdrossenheit oder ist es eher eine Politikerverdrossenheit, dass die Leute sagen, hey, ich habe die Schnauze voll von den Gesichtern, die ich da immer auf dem Bildschirm sehe? Oder ist es allgemein, dass die Leute sagen, hey, Politik, komm, hör mir auf, ich kann davon nichts mehr hören?
Nee, ich glaube, es ist schon eher eine Politikerverdrossenheit. Politikverdrossenheit würde ich so nicht sagen. Im Gegenteil, wir haben eine zunehmende Wahlbeteiligung bei den vergangenen Wahlen gesehen. Wir sehen auch, dass sich viele Menschen darüber austauschen im Netz an anderer Stelle, weil man einfach merkt, die Politik betrifft ganz real unser Leben und das, was politisch entschieden wird, hat direkt Auswirkungen. Und aktuell befinden wir uns in einer Vielzahl von Krisen. Wir waren in der Corona-Pandemie, dann kam der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, im Nahost der Krieg, dann haben wir eine schwierige wirtschaftliche Situation, eine sehr hohe Inflationsrate in den vergangenen Jahren. Und da merken die Menschen einfach, okay, da passiert gerade viel und offenbar gelingt es der Politik nicht, da Lösungen zu finden, die die Menschen zufriedenstellen. Und dann fragen sie sich, was kann passieren, wie kann sich das verbessern? Und damit interessieren sie sich automatisch für politische Vorgänge und sind gleichzeitig frustriert, dass die Menschen, die was zu sagen haben, offenbar aus ihrer Sicht oder vielleicht auch in der Realität keine adäquaten Lösungen finden.
Inwiefern spielen so Social-Media-Dynamiken da eine Rolle? Also, dass die Leute vielleicht einen Blick drauf haben durch Fake News, durch falsche Fakten, die gestreut werden und dann so ein Gefühl bekommen von wegen, ach, hier läuft alles so beschissen, obwohl vielleicht die Welt gar nicht so schlimm aussieht, wie sie vielleicht zu sein scheint.
Das spielt schon eine Rolle und das erlebt man immer wieder im Netz, dass bestimmte Meinungen verstärkt werden und dann plötzlich als Fakt dastehen, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Da spielen dann Dynamiken eine Rolle und das kann natürlich auch zu Politikerverdrossenheit und letztlich auch zu Politikverdrossenheit führen. Ganz interessant ist zum Beispiel das berühmte Heizungsgesetz, ja eigentlich Gebäudeenergiegesetz, das seinen Ursprung noch hat in der Zeit der unionsgeführten Regierung, also unter Angela Merkel. Da wurde das auf den Weg gebracht und die Ampelkoalition hat das dann verändert, hat es an manchen Stellen abgeschwächt, an anderen Stellen vielleicht noch ein bisschen konkretisiert. Ob das jetzt gut war oder nicht, will ich an der Stelle nicht bewerten, aber klar ist, es hatte eben den Ursprung in einer anderen Regierung und die neue Regierung hat das dann einfach nur auf den Weg gebracht, einfach nur in Anführungszeichen. Und dann kam aber plötzlich der Protest und es ist vor allem an Robert Habeck und an den Grünen hängen geblieben, bei denen dann gesagt wurde, ihr wollt das alle Leute jetzt ihre Heizungen rausreißen. Ganz so war es nicht und sicherlich war das eine sehr schlechte Kommunikation, die damit einhergegangen ist. Aber da hat man gemerkt, wie viel Meinung da plötzlich eine Rolle spielt und dass dann auf einmal Unionspolitiker gewettert haben gegen dieses Gesetz, das ihre eigene Partei oder ihre Parteien CDU, CSU damals mit auf den Weg gebracht haben. Das hat dann keine große Rolle gespielt. Anderes Beispiel, auch ein Beispiel für Populismus, Jens Spahn, ehemaliger Gesundheitsminister, der auch sehr meinungsstark im Netz unterwegs ist, hat sich sehr darüber beklagt, dass es jetzt diesen Deckel an den Flaschen gibt, den man nicht abmachen kann. Und gesagt, was ist das für ein Blödsinn?
Auch so. Albernes Thema irgendwie. Also ich sag's jetzt persönliche Meinung, ich finde es ein voll albernes Thema.
Ja, man kann sich drüber aufregen, man kann es gut finden. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Mich nervt es manchmal. Manchmal freue ich mich auch, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, Auto fahre und dann schnell eine Flasche aufmache.
Und das ist der Punkt. Ich finde es ultra praktisch.
Der Deckel nicht abfällt.
Ich finde es todespraktisch, weil du kannst einfach so, ich hatte nämlich früher, als es das noch nicht gab und ich bin Auto gefahren und wollte dann immer was trinken, so, und dann fliegt dir der Deckel weg irgendwie und dann sitzt und hast noch die halbvolle Pulle in der Hand. Genau. Was machst du da? Ja. So, aber da, jetzt hängst du so dran und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, es ist noch weit genug weg, dass es mich nicht stört.
So. Genau, also
daher, und ich frage mich, ob es nicht wichtigere Themen gibt als einfach so ein Deckel an der Flasche.
Ja, aber der steht natürlich für einiges. Der steht dann für manche Leute für eine überbordende Bürokratie innerhalb der Europäischen Union, steht vielleicht für sinnlose Umweltmaßnahmen. Also da wird ja viel reinprojiziert. Und Jens Spahn hat das auch kritisiert, bis er dann darauf hingewiesen wurde, dass das auf den Weg gebracht wurde, als er selbst an der Regierung beteiligt war. Also er hat das mit dem Kabinett, an dem er beteiligt war, auf den Weg gebracht. Und hinterher stellt er sich hin und sagt, ja, alles totaler Blödsinn. Und das passiert auch immer wieder in der Politik, dass solche Dinge nicht gesehen werden. Jetzt war es Jens Spahn oder es hat die Grünen betroffen. Es hat aber auch natürlich immer wieder auch andere Parteien betroffen. Das nur so als zwei Beispiele.
Aber es kommt ja in letzter Zeit sowieso, wie du es gerade erwähnt hast, häufigeren vor. Ist es einfach jetzt die Zeit des Populismus, dass die Leute einfach sich sagen, okay, hier kommt jetzt eine neue Partei, die AfD, die, ich sag mal, ja, bezüglich Populismus jetzt sich nicht gerade großartig zurückgehalten hat. Ist das jetzt der Tonus geworden, gerade auch anhand dessen, wie Politik in den USA gemacht wird? Weil ich habe so das Gefühl, wenn ich rüberschaue und das jetzt vergleiche mit der Art und Weise, wie innerhalb des Bundestags kommuniziert wird, auch zwischen den Parteien, ist das alles hier sehr viel emotionaler und persönlicher geworden. Hm. Ist es jetzt einfach so der Zahn der Zeit, dass man sagt, okay, ja, die machen Populismus, da müssen wir dann irgendwie mitziehen, weil es keinen anderen Weg gibt, dagegen anzukämpfen? Oder wie muss man sich das jetzt in Zukunft vorstellen?
Also ich glaube, dass da ein Bedürfnis, das jedem Menschen innewohnt, eine große Rolle spielt. Wenn die Welt immer komplexer, immer aufwühlender wird, dann willst du einfache Antworten haben und einfache Lösungen. Und so funktioniert der Populismus. Hier ist das Problem, hier ist die Lösung, die sind dran schuld. Mhm. Und wenn du das in der Politik anwendest, dann kannst du unter Umständen schnell Zuspruch bekommen, weil man dann sagt, ja gut, den wähle ich, weil der hat die Lösung. Ob die Lösung jetzt tatsächlich auch umsetzbar ist oder ob die, die er als Schuldiger ausmacht, ob wirklich die Schuldigen sind, das wird dann erstmal ausgeblendet. Die Welt ist halt nicht so schwarz-weiß, wie es gerne mal dargestellt wird. Aber ja. Social Media verstärkt das auch noch, weil genau solche Dinge sich dann schnell verbreiten. Jeder hat Bedürfnis danach, eine schnelle Lösung zu finden oder eine schnelle Erklärung, eine schnelle Antwort zu finden. Und wenn es die dann vermeintlich gibt über irgendeinen Sharepick oder einen kurzen Videoausschnitt, dann freust du dich, teilst das und verbreitest das dann noch. Deshalb glaube ich schon, dass jetzt in Anführungszeichen eine gute Zeit für Populismus ist oder eine Zeit, in der Populismus auf fruchtbaren Boden fällt, weil die Welt eben so ist, wie sie ist. Aber ich glaube auch, dass es vielen Menschen schnell bewusst wird, wenn diejenigen, die populistisch argumentieren, mal am Ruder sind und handeln, dass man dann merkt, ach, so einfach haben die es ja doch nicht. Mhm. Ein Beispiel wäre ein Landrat, der jetzt von der AfD gestellt wird, im Osten Deutschlands, der vor seiner Wahl ganz viele Dinge versprochen hat und jetzt plötzlich in den Mühlen der Politik feststellen muss, na, so einfach ist es ja doch nicht. Und dann gibt's dieses Problem und diese Herausforderung und der an einigen Stellen jetzt auch zurückgerudert hat und dann auch merkt, naja, so manchmal sind die Dinge eben komplexer und so ist halt Politik. Gleichzeitig finde ich es aber auch gut und wichtig, dass Politikerinnen und Politiker einfach kommunizieren, dass sie die Menschen erreichen und nicht irgendwie vom hohen Ross herab mit irgendwelchen komplexen Phrasen irgendwas daherreden, nur um zu zeigen, guck mal, wie intelligent, wie klug ich bin. Sondern man sollte schon so sprechen, also Martin Luther hat gesagt, dem Volk aufs Maul schauen, wie die Leute auch reden und sie dann auch auf dem Weg zu erreichen. Das finde ich ein Element an Populismus, das vielleicht dann doch auch was hat, dass man sich abgucken kann.
Ist in diese Frage der Kommunikation, ist das ein Fehler gewesen der Ampelregierung, weil man das Gefühl hatte, sie kommuniziert zu wenig, obwohl die Leute das immer mehr einfordern?
Ja und nein. Also sicherlich war die Kommunikationsstrategie der Ampel in vielen Teilen nicht ausgereift und man hat Dinge zu spät kommen sehen oder hat sich vorher offenbar nicht genug Gedanken gemacht, wie man das jetzt rüberbringt. Aber nur zu sagen, ach, die hatten eigentlich nur ein Kommunikationsproblem, da lief es nicht so bei denen, das wäre dann auch zu einfach. Ja. Da liefen viele andere Dinge auch falsch und nicht gut.
Aber ich rede jetzt nicht von interner Kommunikation, sondern Kommunikation nach außen. Ja, also man hat ja das Gefühl, beispielsweise, wenn ich es so gesehen habe, ohne jetzt jemanden irgendwie herausstechen lassen zu wollen, aber man hat vom Kanzler Scholz immer sehr, sehr wenig gehört. Mhm. So. Und wenn, dann kam es erst so im vergangenen Jahr, dass er sich dazu bewegt hat, okay, wir verbringen jetzt irgendwie mal mehr auf Social Media und ich lasse mich mal mit irgendwelchen TikTokern blicken. Mhm. Und wenn dann irgendwie eine Kommunikation stattfand, dann ging es häufiger eher über die Vizekanzler. Mhm. So. Ist das, ich weiß nicht, ist das etwas, was man da, dass man da ein bisschen verpennt hat? Weil ich sag mal, die CDU hat ja jetzt auch nicht immer wahnsinnig krass so kommuniziert, die haben es ja dann eher über die Presse laufen lassen. Mhm. So, und ich sag mal, in dem Sinne ist denn ja Social Media auch vermutlich im Politikalltag viel wichtiger geworden, auch für die Kommunikation zum Volk hin.
Ja, ich denke mal, dass Olaf Scholz sich da so ein bisschen was von Angela Merkel abgucken wollte, die ja gefühlt immer über den Dingen stand, sich da nicht so eingemischt hat und davon stark profitiert hat, weil sie dann für Fehler auch nicht persönlich verantwortlich gemacht wurde. Das waren dann immer die anderen, weil sie stand ja über den Dingen. Und ich glaube, dass Olaf Scholz versuchte, das zu kopieren, aber es ist total schiefgegangen, auch weil er intern die verschiedenen Pole, die es da gab in der Ampelkoalition, nicht so richtig zusammenhalten konnte, ganz offensichtlich. Und weil ihn dann die anderen immer so ein bisschen aus der Reihe getanzt sind. Christian Lindner und auch Robert Habeck, die ihre eigene Strategie, ihre eigene Agenda verfolgt haben. Und da hätte es eigentlich Olaf Scholz gebraucht, der dann diese Dinge koordiniert hätte. Das hat er oft nicht gemacht und hat dann die Dinge so laufen lassen, dass es irgendwann schiefgegangen ist.
Ich meine, der kennt ja das große Machtwort dann am Ende, dass Olaf Scholz auf den Tisch gehauen hat und hat gesagt, Freunde, so nicht. Jetzt ist mal Schluss und ich schmeiße den Finanzminister raus.
Ja, aber das war sicher viel zu spät. Also man hätte schon vorher, also jetzt nicht zu spät ihn rausgeworfen, sondern man hätte einfach viel früher schon in der Regierung vielleicht mal auf den Tisch hauen und ein Machtwort sprechen sollen. Und dass Olaf Scholz auch in der Lage war, mal was Eigenes auf den Weg zu bringen, zeigt ja dieses Sondervermögen, diese 100 Milliarden für die Bundeswehr, das innerhalb kürzester Zeit auf den Weg gebracht wurde. Wie man das jetzt bewertet, ob das gut war oder nicht, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber da ist es ihm zweifelsfrei gelungen, was auf den Weg zu bringen und das auch durchzuboxen und zu sagen, so, da verstehe ich jetzt, das ist es jetzt. Und das hätte man sich wahrscheinlich häufiger mal wünschen sollen von ihm in dieser Regierungszeit.
Mal angesichts des ganzen Populismus, wie schlecht war die Ampelregierung wirklich? War sie so schlimm, wie viele sich das denken oder viele das gesagt haben? Oder hatte sie vielleicht gar nicht großartig so die Chance nach, ich sag mal, 16 Jahren CDU, wo natürlich auch die SPD einen großen Anteil daran hatte, in der großen Koalition, wie sie zum so häufig ja zustande kam? Oder ist es eigentlich so, wenn man mal die Faktenlage betrachtet, dass eigentlich relativ viel von diesem Koalitionsvertrag wirklich umgesetzt wurde?
Es wurde tatsächlich viel aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Da gab es auch eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung schon vor einiger Zeit, die ungefähr zur Halbzeit der Regierung festgestellt hat. Da ist viel auf den Weg gebracht worden, überdurchschnittlich viel. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese Regierung am Schluss gescheitert ist. Sie hat es nicht bis zum Ende geschafft und sie hat wesentliche Dinge nicht auf den Weg bringen können. Und unter dieser Regierung ist Deutschland in eine sehr schwierige wirtschaftliche Lage gekommen. Unter dieser Regierung ist es nicht gelungen, Europa zu einen in ganz entscheidenden Fragen, wie zum Beispiel beim Thema Migration. Und unter dieser Regierung ist es auch nicht gelungen, den Graben in der Gesellschaft, der immer tiefer wird, ein Stück weit zuzuschütten und die Leute zueinander zu bringen. Und das muss man am Schluss festhalten. Klar kann man sagen, die Regierung ist in einer sehr, sehr schwierigen Phase ins Amt gekommen. Da hätte jeder Probleme gehabt. Krieg in der Ukraine kurz nach Regierungsantritt. Dann natürlich die Folgen der Corona-Pandemie, der Maßnahmen, die damals getroffen worden sind und andere Situationen, die damit reingespielt haben. Aber es wurden eben nicht die Lösungen gefunden, die man hätte finden müssen, um dauerhaft für eine Verbesserung zu sorgen. Und das ist, glaube ich, das, was sich diese Regierung anheften muss. Sie war nicht komplett unerfolgreich, aber eben auch nicht so erfolgreich, wie sie hätte sein müssen. Und es gibt schon einzelne Erfolge, die man hervorheben kann. Wir hatten jetzt nie Energieengpässe in Deutschland. Das war ja zwischenzeitlich auch befürchtet worden. Aber dafür ist Energie sehr teuer geworden zwischenzeitlich, was viele Menschen vor große Herausforderungen gestellt hat. Und so gibt es zu fast jedem Punkt immer noch was dagegen spricht. Und dann gab es halt diese verschiedenen Pole, auch FDP, Grüne, die ja sehr unterschiedlich sind. Die Grünen mit einer sehr ideologiegetriebenen Politik in einigen Bereichen. Die FDP ähnlich, nur auf der genau anderen Seite. Ich glaube, da hat vieles einfach nicht zusammengepasst.
Aber findet eine potenzielle Regierung jemals, ich sag mal, den Anspruch befriedigt von der Bevölkerung? Weil ich habe das Gefühl, seitdem ich existiere, seitdem ich denken kann und auch mich ein bisschen mit Politik befasse, gibt es immer etwas, wo man bei der Politik meckern kann.
Ja, es ist ja irgendwie auch so, siehst du immer an den Zustimmungswerten von US-Präsidenten. Wenn die ins Amt kommen, sind die Zustimmungswerte meistens ganz gut und dann geht es immer weiter runter, bei Kanzlern auch. Das ist, glaube ich, ein Stück weit normal, dass wenn du dann in Verantwortung bist, dann musst du Erwartungen erfüllen, die du zum Teil gar nicht erfüllen kannst. Mhm. Aber wenn die Leute am Schluss sagen, naja, also insgesamt war es schon okay, ich glaube, dann bist du schon erfolgreich gewesen. Und Angela Merkel Zum Beispiel hatte er bis zuletzt ziemlich hohe Zustimmungswerte, was auch damit zusammenhängt, dass die Probleme, die es zweifelsfrei gab, gar nicht unbedingt mit ihr verbunden worden sind. Das wird jetzt im Nachhinein so ein bisschen kommuniziert. Ich glaube, auch jetzt wären ihre Zustimmungswerte deutlich schlechter als zur Regierungszeit. Aber ihr ist es gelungen, im Gegensatz zu vielen anderen, permanent relativ beliebt zu sein. Mhm. Und das ist zum Beispiel Olaf Scholz überhaupt nicht geglückt.
Was für eine Rolle spielen wirklich Persönlichkeiten in der heutigen Politik? Ich meine, schauen wir beispielsweise rüber nach Amerika, haben wir jetzt wieder gerade frisch vereidigt den Präsidenten Trump, der ja, wie man sagen muss, ob man jetzt seiner Meinung ist oder nicht oder seine Ansichten teilt, eine recht schillernde Figur auf diesem ganzen Parkett ist so. Und dann haben wir, er ist ja sehr markant, er ist ja ein spezieller Charakter und ich glaube, das macht auch einen großen Teil seiner Beliebtheit aus. Wie sehr lässt sich das auf Europa bzw. auf Deutschland münzen, dass man sagt, okay, wir fangen jetzt an, so eine Person klar hochzukulten. Mhm. Gerade angesichts der letzten Kampagne oder der letzten Bundestagskampagnen, wie wir es bei der FDP gesehen haben, die dann wirklich gesagt haben, okay, wir hauen jetzt den Lindner auf jedes Plakat drauf und sagen, komm, das ist jetzt unser Gesicht und kulten den absolut hoch. Mhm. Man hat ja jetzt das Gefühl, auch in den TikTok-Dynamiken, wie beispielsweise bei den Spitzenkandidaten der Linken, bei einer Heidi Reicheneck oder wie es bei einem Habeck gerade der Fall ist, dass man sagt so, ey, wir haben jetzt hier unsere Figuren und bringen die jetzt weit nach vorne.
Mm. Ja, die Linke würde ich vielleicht ein bisschen ausklammern. Die haben noch Jan van Aken, also die setzen da auf zwei Personen, nicht nur ein Gesicht, aber die Grünen absolut mit Robert Habeck, wo ja schon so eine Art Personenkult erzeugt wird. Mensch, Robert Habeck und da auch durchaus, kann man sagen, mit populistischen Mitteln gearbeitet wird, weil er auch ein Stück weit hochstilisiert wird. Aber das gehört zum Wahlkampf dazu. Du hast es gerade schon beschrieben. Ich glaube, was in der Politik immer seltener wird, sind so richtige Typen. Und das sind in der Regel Leute, die halt nicht nach der Schule irgendwie in die Jugendorganisation einer Partei eingetreten sind, vielleicht schon während der Schulzeit dann Politikwissenschaft studiert haben und währenddessen schon in der Parteikarriere immer weiter aufgestiegen sind, sondern das sind in der Regel Leute, die irgendwann von außen in die Politik reingekommen sind. Dazu gehört übrigens tatsächlich Robert Habeck, der lange Zeit nicht in der Politik war. Dazu gehört auch Alice Weidel von der AfD, die in die AfD gekommen ist, weil ihre Frau zu ihr gesagt hat, sag mal, du meckerst die ganze Zeit über die Politik, jetzt geh doch mal hier in eine Partei und mach mal was. Ähnlich war es auch bei Robert Habeck, was ich interessant finde, dass da dieses verbindende Element gibt. Aber auch wenn wir von Deutschland wegschauen, nach Argentinien, Milei zum Beispiel, ist auch jemand, den man als Quereinsteiger betiteln könnte. Das sind Menschen...
Zelensky auch.
Zelensky war als Komiker.
Trump selber auch.
Genau. So. Genau, und das sind einfach, das kann, also ohne die jetzt bewerten zu wollen in ihrer politischen Arbeit, aber das sind einfach Typen, die halt aus einer anderen Richtung kamen und jetzt nicht diesen klassischen Politikerweg gegangen sind.
Ja.
Aber von denen gibt's immer weniger. Und ich glaube, dass es da schon auch ein Bedürfnis in der Politik gibt nach, in Anführungszeichen, echten Menschen, die auch das Leben so ein Stück weit mitbekommen haben und nicht schon von der Schulbank aus sozusagen Politik gemacht haben. Und diese Menschen sind oft populär, weil sie vielleicht so einen anderen Schlag mit reinbringen und einen anderen Lebensweg und das dann auch gerne ausspielen. Donald Trump hat ja immer wieder auch damit gespielt, dass er ja dieser erfolgreiche Geschäftsmann ist und weiß, wie Deals gemacht werden. Und das hat ihn erfolgreich gemacht, auch in der Politik. Es gibt in der deutschen Politik relativ wenige Leute, die eben aus einer anderen Richtung kommen. Und es könnte auch sein, dass die AfD unter anderem deshalb auch erfolgreich ist, weil sie halt mit diesen anderen Biografien aufwarten kann, einfach aufgrund ihres Alters. Ja. Die AfD gibt's noch nicht so lange. Da gibt's viele Leute, die sich erst vor 4, 5 Jahren entschieden haben, in die Politik zu gehen. Tino Chrupalla, AfD-Vorsitzender, ist Malermeister. Er kommt auch aus einer anderen Ecke. Und ich glaube, dass es von einigen Leuten sehr gerne gesehen wird.
Ich meine, wir sehen es ja beispielsweise auch bei der BSW. Jetzt unabhängig davon, dass man eine Partei nach sich selbst benennt. Aber ich habe jetzt vor kurzem einen Clip gesehen, ich weiß nicht, ob du ihn auch gesehen hast, von dem Parteitreffen des Bündnis Sahra Wagenknecht, wo wirklich man das Gefühl hatte, Sahra Wagenknecht kommt da wie bei so einem Wrestling-Entrance jetzt in diese Halle rein, alle machen so Lichter an und es hat sowas Popkulturelles, so wie ein Taylor Swift-Konzert oder sowas. Ja. Sehen wir sowas in Zukunft häufiger?
Ich glaube schon. Diese Inszenierung, das schaut man sich natürlich in anderen Ländern auch ab. Mhm. In Österreich zum Beispiel ist es schon länger gang und gäbe. In Österreich finde ich schon sehr amerikanisch, wie der Wahlkampf gemacht wird. Sebastian Kurz damals hatte auch seine Partei gar nicht so in den Vordergrund gestellt, sondern das war immer das Team Sebastian Kurz, das da den Wahlkampf gemacht hat und das damals dann auch sehr erfolgreich. Also eine sehr starke Perspektive. Personalisierung. Und ich glaube, dass wir das auch immer mehr in Deutschland erleben, wenngleich aber in Deutschland auch gar nicht so ein starkes Bedürfnis danach ist, so viel Privates über die Leute zu erfahren. In Amerika, da zerren die Leute ihre ganze Familie ja im Wahlkampf immer vor die Kamera, bis zum Urenkel oder was auch immer.
Das wird ja auch immer, das werden ja auch total Wahlkampfthemen, wie es beispielsweise bei einem Joe Biden über seinen Sohn Hunter Biden gab und die ganzen Skandale, die um ihn passiert sind.
Genau.
So, und dann geht es auch um solche Fragen, die Rechte, die der Präsident dann hat, dass er Leute quasi begnadigen kann. So begnadigt er seinen Sohn, tut das nicht. Letztendlich kurz vor Schluss hat er es doch noch getan. Mhm. Und ich glaube, das sind so Sachen, die Leute dann auch mal extra auf so eine Goldwaage legen. Gerade was die Persönlichkeiten angeht und was auch die Kredibilität der Menschen vielleicht angeht. Jetzt haben wir im Falle dessen bei der SPD, bei den Sozialdemokraten, die Situation, dass ein Olaf Scholz als Parteichef sich gesagt hat, ja Mensch, dann mache ich es nochmal. Obwohl die Umfragewerte für ihn ja wirklich erschreckend schlecht stehen. Wie bewertest du die Situation? Weil man ja schon potenziellen Kandidaten da sitzen hatte mit Boris Pistorius und die Leute eigentlich gesagt haben, ja Mensch, wenn der jetzt für die SPD kandidieren würde, auch den könnte ich mir ganz gut vorstellen. Der macht mir einen sympathischen, guten Eindruck. Letztendlich kommt er doch nicht zum Zug.
Es ist wirklich eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe zwei mögliche Erklärungen, die beide nicht so schmeichelhaft für die SPD sind. Also die eine ist einfach, dass Olaf Scholz so ein Ego-Typ ist, der gesagt hat, nee, ich mache das und ich sag, wo es lang geht. Und deshalb werde ich da jetzt nochmal an den Start gehen und sich niemand getraut hat, ihm da großartig zu widersprechen, weil das sonst die Partei beschädigt hätte.
Inwiefern darf man ihm denn widersprechen? Hat der Chef der Partei eigentlich immer so das Vorrecht für die Kanzlerschaft oder für die Kanzlerschaftskandidatur?
Ja, in dem Fall ist der Olaf Scholz gar nicht der Chef der SPD, sondern er war halt einfach der amtierende Kanzler. Und damit hat er natürlich schon erstmal ein Vorrecht zu sagen, ich mach das nochmal. Und da ist irgendwie gang und gäbe, dass man nicht sagt, nee, mach mal nicht. Sondern das wird ihm dann schon zugestanden. Er hätte es natürlich auch drauf ankommen lassen können. Er hätte sagen, vielleicht hätte er dann gesagt, dann trete ich jetzt sofort zurück, wenn ich das nicht machen darf. Ich weiß es nicht. Also das wäre auf jeden Fall die eine Erklärung, dass er halt einfach ellenbogenmäßig darangegangen ist. Und die zweite, das ist so eine taktische Erklärung, dass man sich in der SPD überlegt hat, wir werden es sowieso nicht mehr schaffen, den Kanzler zu stellen. Mhm. Und wenn wir jetzt Boris Pistorius ins Rennen schicken, dann ist er verbrannt für die nächste Wahl, weil dann hat er ja eine Wahl verloren. Wir holen vielleicht ein paar Prozentpunkte mehr mit ihm, vielleicht landen wir dann irgendwie nicht bei 15, 16, sondern bei 18, 19%, aber wir stellen trotzdem nicht den Kanzler.
Ja.
Und das sieht ja blöd aus, dann hat er als Kanzlerkandidat einmal eine Wahl verloren, ob wir ihn dann nochmal ins Rennen schicken können, ist fraglich. Mhm. Dass man also eher in längeren Perioden gedacht hat und sich überlegt hat, nee, den wollen wir in 4 Jahren aufstellen und ihn bis dahin aufbauen. Und jetzt bei dieser Wahl, die ist eh schon verloren, da guckt man halt, dass wir da einigermaßen mit einem blauen Auge rausgehen. Das erscheint mir ehrlich gesagt auch plausibler und dass sich letztlich dann alle so drauf geeinigt haben. Pistorius' Erklärung dann zu seinem Verzicht wirkte auch ein bisschen so, als hätte man da sehr viel im Hintergrund abgesprochen und das ist so der kleinste gemeinsame Nenner.
Du, ich würde mit dir gerne ganz kurz mal durchleuchten, was wir eigentlich so in der Auswahl haben bei den kommenden Bundestagswahlen. Jetzt muss man ja sagen, ich zähle jetzt gerade mal kurz die Parteien auf, die potenziell eine Chance hätten, die 5%-Hürde zu schaffen. Also um es kurz zu erklären, wir haben bei dieser ganzen Wahl natürlich dann immer die Ergebnisse und die Werte und die Parteien, die es über die 5%-Hürde schaffen, sitzen dann oder landen dann final im Bundestag und kriegen Sitze. So.
Genau, es gibt eine Ausnahme, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen.
Welche? Achso, denn wenn man, glaube ich, mindestens drei Direktmandate bekommt. So sind die Linken, glaube ich, letztes Mal reingekommen. Ne?
Genau.
Da hat Gysi das Ding nochmal rumgerissen, ja, haben wir auch nochmal gesehen.
Ja.
So, und jetzt haben wir tatsächlich in der Auswahl Union, die eher natürlich so für, also man sagt ja die Christdemokraten, konservativ, aber immer noch recht EU-zugewandt, Europa-zugewandt. Eine klassische Volkspartei, wie wir sie schon eigentlich kennen, auch aus der Großen Koalition, ewig schon am Start, ist eigentlich immer so ein gewohnter Kandidat. Dann jetzt voraussichtlich als zweitstärkste Partei die AfD, Alternative für Deutschland, eine der jüngeren Anwärter hier in dem ganzen Rennen. Eher EU-skeptisch aufgestellt.
Hallo Freunde, Kramer aus dem Schnitt hier. Ich wurde gebeten, diese Szene noch mal ein bisschen besser darzustellen. Und zwar geht es darum, die AfD fordert den Ausstieg Deutschlands aus dem Euro und der Europäischen Union. Um es mal ein bisschen, genauer zu beschreiben, was Henke hier versucht hat zu erklären. Einen Link dafür bekommt ihr auch in der Beschreibung. Danke, tschü, viel Spaß noch bei der Folge. Die ist übrigens sehr gut geworden, juhu.
Rechtspopulistisch bis teils rechtsextrem eingestuft. Sehr, sehr konservativ unterwegs. Dann haben wir die Grünen, deren Hauptziel ja eigentlich so Klimapolitik ist. So, und die sich dann die große Frage stellen, wie man den ganzen Klimawandel bewältigt. Wie erfolgreich das alles funktioniert, auch innerhalb von Koalitionen, ist dann immer natürlich eine andere Frage. Dann haben wir hinterher noch die SPD, die gerade noch die Ampel angeführt hat, zusammen mit den Grünen und der FDP, mit dem Kandidaten Olaf Scholz. Dann die FDP noch am Start, da sind wir jetzt natürlich in den neuen Umfragewerten ganz knapp dabei. Mensch, können sie es schaffen oder nicht? Es sieht relativ gefährlich aus. Die Linke haben wir noch am Start und frisch dabei auch nochmal BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht. Das sind jetzt die Parteien, die es potenziell schaffen könnten, reinzukommen. Bei den letzterwähnten, also FDP, Linke, BSW, sieht es sehr, sehr knapp aus, ob sie es überhaupt wirklich reinschaffen. Wie sind die Chancen gerade bei diesen neuen Parteien? Wird es gerade so eine Zeit, wo kleine Parteien oder neue Parteien größere Chancen haben? Auch aus Grund der Dynamiken durch Social Media Kommunikation und dass sich darüber besseres Marketing machen lässt?
Ich glaube, die große Schwierigkeit ist einfach diese 5%-Hürde. Da musst du erstmal drüber kommen. Bei der EU-Wahl gab es diese Sperrklausel in der Form ja noch nicht. Die wird es dann künftig in Deutschland wieder kommen. Aber da erstmal so viel Stimmen zusammenzubekommen, dass du es auch wirklich schaffst, dann in den Bundestag einzuziehen, das ist schon enorm schwierig. Und wie du schon gesagt hast, FDP, Linke, BSW sind so die drei Parteien, die immer so um die 5% landen in den Umfragen. BSW war im vergangenen Jahr im Sommer mal zweistellig, einige Zeit in den Umfragen auf Bundesebene. Das hat sich jetzt stark abgekühlt. Ich vermute, das hängt auch mit den Entscheidungen zu Koalitionsverhandlungen zusammen in Brandenburg und in Thüringen, wo man jetzt an der Regierung beteiligt ist. Ich glaube, dass da einige Leute dann vielleicht wieder enttäuscht worden sind vom BSW. Das war aber auch absehbar. Und die Frage ist einfach, gelingt das oder gelingt das nicht? Ich würde jetzt aber einfach mal davon ausgehen, dass es von den kleineren Parteien, Volt wird ja oft genannt, die sind bei, ich glaube, 9% bei der EU-Wahl, bei den Jüngeren, bei den ganz Jungen gelandet, dass die es schaffen, in den Bundestag einzuziehen, ist eher unwahrscheinlich. Selbst wenn die bei 3% landen, was ja wirklich ein großer Erfolg wäre, dann fehlen immer noch 2%. Und deshalb denke ich, außer denen, die wir jetzt genannt haben, gibt es keine Partei, die eine reale Chance hat, in den Bundestag zu kommen. Außer das SSW, das Südschleswigsche Wählerbund. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig.
Ja, Südschleswigsche Wählerbund.
Genau, ausgeklaut, die ja ein Minderheitsrecht haben und aktuell auch einen Abgeordneten im Bundestag. Und die müssen auch eine bestimmte Anzahl an Stimmen bekommen, aber die ist so niedrig, dass die es vermutlich auch wieder reinschaffen.
Ja, dieses ganz witzig. Das ist eine Minderheitenpartei aus Schleswig-Holstein, aus dem Bundesland, aus dem ich ja komme. Und die haben ja eigentlich, die sind sogar relativ stabil am Start, glaube ich, im Landtag. Ich glaube, die kriegen da eigentlich immer ganz gut Stimmen weg, aber sind auch befreit von, ich glaube, auf Landesebene haben wir eine 3%-Hürde. Oder ist es eine 5%-Hürde auch?
Ist auch eine 5%.
Die sind als Minderheitenpartei, wie du es gerade schon gesagt hast, sehr davon befreit. Sprich, die haben wir immer am Start im Schleswig-Holstein-Landtag. Sehr, sehr witzig. Und wenn wir es vielleicht dieses Jahr wieder erleben, dass da ein einsamer Däne mit im Bundestag sitzt als Fraktionsloser, dann wird es spannend, weil so eine Stimme kann natürlich Entscheidungen immer so das Zünglein an der Waage sein.
Vor allem jetzt, aktuell, wo wir eine Regierung haben, die keine eigene Mehrheit hat, da kommt es vielleicht auch auf diese eine Stimme an. Und ich habe keine Ahnung, ich kriege das nicht mit, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser eine Abgeordnete jetzt gerade immer mal wieder umworben wird der Regierung. So, ach komm, ich gebe dir nochmal das Bier aus. Nein, also so natürlich nicht, aber dass da schon auch gekämpft wird um diese eine Stimme.
Wir haben gerade schon thematisiert, kleine Parteien, Kleinstparteien, die jetzt nicht unbedingt die hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie es in den Bundestag schaffen. Warum könnte es trotzdem reizvoll sein oder was bringt es den Parteien trotzdem in irgendeiner Art und Weise gewählt zu werden? Weil natürlich sich jetzt viele sagen, ja, ich kann mich nicht wirklich mit den gewohnten Parteien oder mit den Parteien, die jetzt die Chance haben einzuziehen, so identifizieren. Aber ich finde trotzdem die kleinen Parteien gewisserweise unterstützenswert und auch ihre Idee unterstützenswert. Was bringt ihnen diese eine Stimme?
Ganz platt gesagt, Geld. Es ist so, dass die kleinen Parteien ja, auf Bundesebene vielleicht keine große Rolle spielen, aber unter Umständen regional stark sind oder für bestimmte Themen stehen. Nehmen wir mal die Piraten, die ja eine Zeit lang sogar es auch geschafft haben, in Landtage reinzukommen. Diese Partei ist eine Partei, die für Datenschutz steht, für Digitalthemen und vieles mehr und die zum Teil in einigen Regionen durchaus auch noch eine Rolle spielt. Und dadurch, dass die Parteien gewählt werden, können sie an der Parteienfinanzierung partizipieren, wenn sie eine bestimmte Anzahl an Stimmen erreicht haben. Da bekommen sie pro Stimme einen bestimmten Betrag. Und das heißt, selbst wenn sie nicht in den Bundestag kommen, bekommen sie unter Umständen, wenn sie nicht zu wenige Stimmen hatten, Geld. Und dieses Geld können sie natürlich nutzen, um dann ihre Arbeit in den Regionen sich zu stärken und dort ja generell diese Arbeit überhaupt machen zu können, sich für bestimmte Themen einzusetzen. Die Kleinparteien sind ja oft auch ein Themen oder zumindest auf wenige Themen beschränkte Parteien. Mhm. Und somit kann man zum Beispiel Lobbyarbeit für bestimmte Themen, die diese Parteien vertreten, unterstützen oder halt die Arbeit der Parteien im Regionalen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch Parteien bei den kleineren, die das Potenzial haben, größer zu werden, wie eben die Piraten, denen das schon mal gelungen ist. Und da braucht man natürlich einen gewissen Grundstock an Kapital, den man dann über diese Wahl bekommen kann. Ich denke mal, die allermeisten kleinen Parteien wissen genau, dass sie keine Chance haben, in den Bundestag einzuziehen. Aber es geht darum, eventuell diese Gelder zu akquirieren und auch darum, bekannter zu werden. Denn wenn du auf dem Wahlzettel stehst bei der Bundestagswahl, dann befassen sich die Leute mit dir. Du findest vielleicht in den Medien statt und das hilft auch, die eigene Basis ein Stück weit zu vergrößern.
Wenn wir jetzt insgesamt mal schauen, was so auch bei unsere Community-Fragen angeht, und da war häufiger tatsächlich mal die Anfrage, hey, wie funktioniert Wählen im Allgemeinen? Weil wir haben jetzt natürlich viele erst wieder dabei, wir haben es schon erwähnt. Jetzt können wir ja mal kurz aufklären, wie ist der ganze Ablauf überhaupt? Mhm. Also, man kann ja sagen, wenn ihr in Deutschland gemeldet seid, dann kriegt ihr erstmal Post.
Genau, müsst ihr nichts machen, nichts beantragen, kommt von allein.
So, und dann habt ihr natürlich die Option, dass ihr am Wahltag selbst in die Lokale geht. Da stehen alle Infos da auch in diesem Brief alles drin. Den nehmt ihr dann im besten Fall mit Personalausweis und geht dann zum Wahllokal und könnt dort eure Stimme abgeben, Erst- und Zweitstimme. Oder ihr fordert die Briefwahl an.
Genau, das kann man auch schon machen, bevor man die Benachrichtigung bekommt.
Ja.
Dann muss man sich einfach informieren beim Wahlbüro, das für einen zuständig ist, wie man das macht. Die meisten erlauben das inzwischen auch per E-Mail. Manche bieten so einen QR-Code an, den man scannt. Also da gibt's wirklich verschiedene Möglichkeiten. Und dann bekommt man die Unterlagen zugeschickt und dann füllt man die aus und schickt die zurück. Ansonsten kann man aber auch warten, bis diese Wahlbenachrichtigung kommt. Da kann man ankreuzen, ich möchte per Briefwahl wählen. Dann bekommt man die Unterlagen auch per Post geschickt. Wichtig ist natürlich nur, dass man sie dann rechtzeitig abschickt und berücksichtigt. Naja, wenn ich die jetzt Samstagabend zur Post bringe, wenn Sonntag gewählt wird, dann ist es leider zu spät. Und wenn man im Ausland wählt, dann sowieso, dann muss man auch die Zeit entsprechend einplanen, die der Brief dann braucht.
Interessante Frage, weil wir hatten halt eine Frage mit dabei, hey, ich wohne in Australien und würde gerne wählen, was kann ich machen?
Also wenn man in Deutschland gemeldet ist und dort den Hauptsitz hat und in Australien lebt, dann wird die Wahlbenachrichtigung an den Hauptwohnsitz zugestellt oder erstmal nach Deutschland. Dann muss man da jemanden haben, der das entgegennimmt. Man kann aber auch aus Australien, wie gesagt, wenn man wahlberechtigt ist, das ist natürlich entscheidend, aus Australien sagen, hier, ich hätte gern die Unterlagen und dann bekommt man die geschickt. Aber es kann unter Umständen sein, dass man auch nicht wahlberechtigt ist. Das muss man natürlich dann vorher erstmal checken. Mhm. Naja, und dann sollte man einplanen, dass der Brief halt eine Weile braucht. Du kannst aber auch, da bin ich jetzt überfragt, ob das in allen Ländern gilt. Ich glaube nicht, aber in vielen Ländern kannst du dann zur deutschen Botschaft fahren zum Beispiel und dann am Wahltag dort auch die Stimme abgeben. Also das geht, aber da sollte man sich vorher genau schlau machen, wie das in dem Land jeweils geregelt ist.
Da gibt es ja die Möglichkeiten. Also im besten Fall, wenn ihr im Ausland gerade seid, im Ausland lebt vielleicht, sei es Studium oder arbeitstechnisch oder ihr seid einfach da, seid einfach ausgewandert, habt aber noch seid noch wahlberechtigt in Deutschland, dann informiert euch gerne. Es gibt da etwaige Adressen natürlich im Internet. Denke ich mal, kann man bestimmt alles nachsehen, wie da die Regularien sind und im Zweifel dann bei den Botschaften auch mal anfragen. Jetzt natürlich die Frage, was bedeutet überhaupt Erst- und Zweitstimme? Man hat zwei Stimmen bei der Bundestagswahl. Mhm. Was bringen die überhaupt?
Genau, es sind zwei Stimmen. Man muss nicht zwei Stimmen abgeben, aber man darf nicht mehr abgeben. Also sogar so eine abgeben, aber drei, das ist schlecht, dann hast du ungültig gewählt. Die erste Stimme geht für die Direktmandate und die zweite gilt für die Parteien. Also mit der ersten Stimme wählst du eine Person, die Personen, die in deinem Wahlkreis aufgestellt sind, und mit der zweiten wählst du die Partei. Die haben dann Landeslisten oder Bundeslisten und davon ausgehend wird dann geguckt, wer am Schluss in den Bundestag geschickt wird. Entscheidend ist die Zweitstimme. Die bestimmt, welchen Anteil eine Partei später an Sitzen im Bundestag hat. Weil eine Partei wird mit 25% aller Stimmen gewählt, dann wird dann nach einem entsprechenden Verfahren berechnet, wie viele Sitze das im Bundestag bedeutet. Mhm. Und gleichzeitig ist es so bisher immer gewesen, dass diejenigen, die mit der Erststimme direkt gewählt worden sind, da gilt einfach, in dem Wahlkreis derjenige mit den meisten Stimmen ist gewählt, galt bisher, der zieht dann direkt in den Bundestag ein. Und wenn man am Schluss mehr Direktmandate hatte, als einem durch Zweitstimmen eigentlich Sitze zustanden, dann wurde das entsprechend aufgestockt. Das hat man jetzt gestrichen, das gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr diese Überhang- und Ausgleichsmandate. Das ist gedeckelt und das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, ich hoffe, ich mache es nicht zu kompliziert, das bedeutet im Umkehrschluss, dass unter Umständen jemand als Direktkandidat gewählt wird, aber trotzdem nicht in den Bundestag kommt, weil die Partei zu wenig Zweitstimmen bekommen hat. Mal gucken, wie es dieses Mal wird, aber das könnte sein, dass es auf uns zukommt. Aber wichtig ist einfach, dass ihr wisst, erste Stimme geht an Personen, zweite Stimme geht an Parteien. Und man kann natürlich durchaus mit der Erststimme jemanden wählen, der für Partei X antritt. Und mit der Zweitstimme kann man Partei Y wählen. Also es schreibt einem keiner vor, dass es beides mal die gleiche Partei sein muss.
Finde ich wichtig, weil oder interessant, weil jetzt ich in letzter Zeit häufiger mal die Erwähnung des taktischen Wählens gelesen habe. Was bedeutet das eigentlich?
Ja, dass man halt sagt, gut, eigentlich ist schon sicher, dass in dem Wahlkreis der Kandidat X von der anderen Partei gewählt wird. Also nehmen wir mal an, das ist ein Wahlkreis und da gibt es einen ganz populären Kandidaten von einer Partei, der ist bei den vergangenen Wahlen immer direkt gewählt worden. Mhm. Dann ergibt es vielleicht für eine Partei von der Konkurrenz mehr Sinn, auf die Zweitstimme zu setzen und zu sagen, naja, komm, wählt uns zumindest mit der Zweitstimme. Oder dass man schaut, welche Koalitionen könnten denn am Schluss entstehen und dann verteilt man seine Stimmen entsprechend, also taktisches Wählen. Aber durch den Wegfall von Überhang- und Ausgleichsmandaten hat sich das ein Stück weit relativiert. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig, was das angeht.
Also am besten informieren über etwaige Möglichkeiten, die es dort gibt. Also erstmal haben wir die Option, die Wahlprogramme zu lesen.
Ja.
Da stellen manche Parteien auch vereinfachte Wahlprogramme, also wo dann eine Kurzübersicht ist, was es so alles zu wissen gibt. Das findet ihr auf den Parteiwebseiten, ist alles nachlesbar, als auch den Wahlomaten. Ich glaube, das ist immer so eine klassische Option, die man immer zur Verfügung hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wann der rauskommt.
Anfang Februar, es müsste der 6. Februar, glaube ich, sein.
Gut, dafür haben wir dich. So, du bringst hier die Infos rein. Da könnt ihr nämlich den Wahlomat, das ist eine Webseite, ich glaube wahlomat.de wahrscheinlich, oder einfach mal googeln. Oh, hier steht sogar. Ja, ich habe sogar mal ein Dossier drin stehen. Es ist der 6. Februar 2025. Könnt ihr dann einfach mal googeln Wahlomat, also so wie man es spricht, Wahlomat, wie der Wahlautomat, Wahlomat. Und dann,
du hast das H noch vergessen.
Habe ich echt das H vergessen? Ja. W-A-H. Oh. Wahl, also wie die Wahl.
Das ist eine Meeresbiologie-Seite.
oh Gott, peinlich, sorry. Wahlomat, einfach mal googeln, dann kriegt ihr eine Reihe von Fragen gestellt und darüber gibt euch dann der Wahlomat aus, zu wie viel Prozent ihr zu den jeweiligen zweistehenden Parteien quasi übereinstimmt. Und vielleicht hilft euch das ein bisschen so zur Orientierung.
Genau, Orientierung ist das Stichwort. Also ich würde das jetzt nicht einfach als Empfehlung nehmen und sagen, nee, okay, der Wahlomat hat das ausgespuckt, die wähle ich. Sondern es kann einem eine Orientierung geben, welche Partei, welche These jetzt wie unterstützt oder eben auch nicht unterstützt. Aber dann solltest du schon noch ein paar andere Dinge da mit anwenden. Und das wird aber auch auf der Wahlomat-Seite angegeben. Dann kann man dann noch direkt ins Wahlprogramm gucken und so. Das ist ganz gut gemacht. Aber so als kleine Orientierung ist es sicher sinnvoll.
Und ich glaube, da partizipieren auch die Parteien selbst, dass sie immer so ihre einzelnen Statements zu den einzelnen einen Punkt auch nochmal abgeben,
oder? Ja, genau, die geben das ab und dann wird es entsprechend gewichtet. Aber natürlich kann man auch sagen, dass es Parteien gibt, die sich überlegen, ja, wie wird denn auf die Frage am wahrscheinlichsten geantwortet? Und dann nehmen sie genau die Position ein, damit sie am Schluss die höchste Wahrscheinlichkeit haben, genannt zu werden. Auch das sollte man im Hinterkopf haben, spielt eine Rolle. Aber als Orientierung ist es sicherlich nicht falsch, das mal zu machen.
Jetzt haben wir natürlich auch häufiger die Frage, hey, was bringt es überhaupt, mir zu wählen, wenn Prognosen sowieso schon stehen?
Mhm.
So. Und da muss man natürlich auch mal ein bisschen gegen angehen, denn wir haben die Möglichkeit, dass wir in einem demokratischen Land leben und dass unsere Stimme auch wirklich was bewirkt. Was sind die Argumente dafür zu sagen, hey, es lohnt sich wirklich zur Wahl zu gehen und bei diesen ganzen Dingen mitzumachen?
Klar, es gibt die Umfragen und wie vorhin schon gesagt, man kann davon ausgehen, dass sich da eine gewisse Richtung entwickelt, aber es kann immer wieder auch Überraschungen geben. Und letztlich kann es zum Beispiel sein, dass es der Union zwar gelingt, stärkste Kraft zu werden, aber dass es ihr nicht gelingt, mit einer einzelnen weiteren Partei eine Koalition zu bilden, sondern also so eine dritte Partei braucht. Und mit dem Wahlverhalten kann man natürlich darauf auch Einfluss nehmen. Und letztlich sollten wir die Chance auch nutzen, die wir haben, dass wir mitbestimmen können. Denn wenn jeder sagen würde, ach, da mache ich nicht mit, dann würde niemand zur Wahl gehen und das wäre ja auch schlecht. Also man kann schon was mitentscheiden. Und die Vergangenheit zeigt, ich habe es ja vorhin am Beispiel der SPD beschrieben, dass über Überraschungen möglich sind bei der Wahl. Auch noch kurz davor kann sich was drehen. Manchmal ist es nur ein Lachen, wie bei Armin Laschet bei der letzten Wahl, das ihn vermutlich das Kanzleramt gekostet hat. Ein Lachen im falschen Moment. Manchmal sind es die Gummistiefel im Hochwasser. Also solche kleinen Dinge können den Ausschlag geben und deshalb lohnt es sich schon zu wählen, weil noch ist nichts in Stein gemeißelt, noch kann sich vieles ändern.
Wie gefährlich ist Gleichgültigkeit für eine Demokratie, dass die Leute sagen, interessiert mich doch nicht, was sie da machen? Und dann gehe ich auch nicht zur Wahl hin.
Ja, zunächst mal ist es gutes Recht, sowas zu sagen in der Demokratie. Man muss nicht wählen, wir haben keine Wahlpflicht. Mhm. Und wenn man sagt, nö, ist nichts für mich, dann ist es das gute Recht, genau wie man auch seine Meinung frei äußern darf bei uns. Aber wie gesagt, wenn das jeder machen würde, wäre es natürlich schwierig. Deshalb lebt eine Demokratie natürlich auch von Demokratinnen und Demokraten, die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Und ich finde, wenn man auf unsere Geschichte schaut und sich anguckt, was alles passieren musste, wie viele Menschen ihr Leben geben mussten, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ist wirklich so, bis wir das hatten, was wir heute haben, ja. Dann finde ich, sollten wir es auch zu schätzen wissen, was wir da haben. Also wenn man jemandem irgendwie, der 1918 bei der Revolution mitgemacht hat in Deutschland, sagen würde, oh, ich habe euch keinen Bock zu wählen, da würde der sagen, was ist mit dir los, warum machst du das nicht? Ja. So gesehen muss man das auch mal in Relation stellen und wir sollten unsere Demokratie schätzen, das schätzen, was wir haben und dazu gehört für mich auch die Wahl, aber dafür gehört für mich auch zu sagen, nö, ich möchte das nicht, deshalb möchte ich da auch keinen verurteilen.
Ja, ist ja an sich auch richtig so. Ich meine, wir haben ja natürlich auch dann immer die Frage, weil viele dann sagen, ja Mensch, ich mache dann einfach meine Stimme ungültig, so, weil ich weiß nicht, was ich wählen soll.
Ja.
Keine Ahnung, wo es hingehen soll, was ich wählen soll. Wie werden diese, ich sag mal, dann einfach falsch abgegebenen Stimmen, dann machst du mal ein Kreuz zu viel oder einfach ungültig.
Oder unterschreibst, was man auch nicht machen soll.
Genau. Wie werden diese Stimmen gewertet?
Als ungültig.
Aber finden sie in der Zählung dann noch statt? Also ich sag mal jetzt in Relation zu einer nicht abgegebenen Stimme und zu einer, ich sag mal, falsch abgegebenen Stimme.
Ja.
Wo ist da der Unterschied?
Der Unterschied ist bei der Wahlbeteiligung. Wenn du ungültig wählst, dann hast du dich an der Wahl beteiligt. Wenn du nicht wählst, dann hast du dich nicht beteiligt. Das heißt, wenn jetzt, keine Ahnung, 10% der abgegebenen Stimmen, also wirklich mal eine sehr hohe Zahl, 10% der abgegebenen Stimmen ungültig ist, dann zählen diese 10% ja trotzdem zur Wahlbeteiligung dazu. Wohingegen, wenn du gar nicht hingehst, wenn das bei 10% so wäre, du halt einfach Nichtwähler oder Nichtwählerin wärst. Das ist so der entscheidende Unterschied. Und so eine Wahlbeteiligungszahl macht natürlich auch was. Es kann motivieren und sagt, oh, beim letzten Mal sind wenig zur Wahl gegangen, da mache ich es jetzt erst recht. Oder beim letzten Mal sind viel zur Wahl gegangen, da muss ich da jetzt auch hin. Deshalb spielt das schon auch eine Rolle.
Wie viel Wahrheit steckt dann an solchen Parolen wie beispielsweise, wer nicht wählt, wählt?
Ja, das war früher, was heißt früher, aber sagen wir mal so vor 10, 20 Jahren durchaus eine legitime Aussage. Der Spruch war ja oft, nicht wählen ist wie Zähneputzen, wenn man es nicht macht. Nee, wählen ist wie Zähneputzen, wenn man es nicht macht, dann wird es braun. Was impliziert hat, dass wenn man nicht wählt, dass es dann Rechtsextremisten stärkt. Mhm. Die These dahinter ist ganz einfach, dass extremistische Gruppierungen, Parteien, wenn sie denn zur Wahl zugelassen werden, ein hohes Mobilisierungspotenzial haben und deren Wähler gehen auf jeden Fall zur Wahl. Und wenn die anderen halt nicht hingehen, dann sieht es schwierig aus. Das haben wir in der Weimarer Republik zum Beispiel gesehen, wo die Nationalsozialisten enorm stark mobilisiert haben. Demokratie war mit zunehmender Zeit immer schwächer in der Weimarer Republik. Eigentlich vielleicht überzeugte Demokraten haben aber keine Lust mehr gehabt zu wählen und die Nationalsozialisten sind stärker geworden, obwohl sie ja nie die Mehrheit hatten oder die absolute Mehrheit, muss man ja auch sehen, bis zuletzt. Das kommt, vermute ich jetzt mal, noch aus dieser Zeit, aber inzwischen kann man das nicht mehr so pauschal sagen. Es gibt inzwischen auch die These in der Politikwissenschaft, dass eine hohe Wahlbeteiligung unter Umständen auch die Ränder stark machen kann. Insofern wäre ich vorsichtig mit solchen pauschalen Aussagen.
Ich sag mal, bei diesen Wahlen, wo es jetzt auch haben mit der, für der 5%-Hürde, macht ja natürlich auch nochmal viel aus, welche Parteien da wirklich reinziehen und wie dann die Sitzverteilung aussieht. Ich sag mal, wenn jetzt wir die Option haben, sagen wir mal, Union, AfD, Grüne und SPD kommen in den Bundestag rein und keine andere schafft es hinterher. Mhm. So, wir haben jetzt nur diese vier Parteien. Dann wäre theoretisch eine große Koalition im klassischen Sinne Union, SPD wieder möglich. Mhm. Ob wir sie dann noch große Koalition nennen können, wenn SPD nicht die zweitstärkste Kraft ist, ist es dahingestellt. Aber jetzt aus dem, wie wir es kannten, wenn wir sie so jetzt benennen wollen, wäre sie möglich. Angenommen, dem Fall nach aktuellen Umfragen, die FDP oder die Linke oder beide ziehen mit ein, ist diese große Koalition nicht mehr möglich. So.
Ja, kommt natürlich dann auf die Stimmenverteilung an. Also möglich ist es schon noch, je nachdem, wie viel Prozente die AfD bekommen, wie viel Prozente die Grünen bekommen.
Natürlich, aber jetzt so angesichts der aktuellen Umfragen und Prognosen, wie sie stehen.
Ja, genau. Also es gibt Umfragen, die darauf hindeuten, dass es keine Mehrheit für Union und SPD gibt und dass man sich noch eine dritte Partei an Bord holen muss, ja.
Welche potenziellen Koalitionen könnten jetzt quasi zustande kommen, auch angesichts der Brandmauer, die ja gegen die AfD herrscht, genau, auch von den gewohnten Parteien.
Also wenn alle das halten, was sie vor der Wahl gesagt haben, dann wird es keine Koalition mit der AfD geben. Das heißt, die AfD scheidet schon mal aus und ansonsten ist alles möglich, theoretisch. Dann kommt aber dazu, dass Markus Söder von der CSU eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen hat für die Union. Ich glaube, da ist Friedrich Merz nicht so glücklich drüber, dass er das so pauschal gesagt hat. Aber wenn man Markus Söder beim Wort nimmt, dann kann es keine Koalition aus CDU und Grünen geben. Eigentlich ist dann nur noch eine Koalition mit der SPD möglich. Und wenn sie dann noch eine Mehrheit brauchen, weil sie es alleine nicht hinbekommen, dann kommt halt die FDP noch mit an Bord. Das wäre die Option. Die Frage ist aber natürlich, ob Markus Söder nicht doch umfällt und sagt, na ja gut, vor der Wahl sagt man manches, was man dann doch nicht so meint, oder die Realitäten sind jetzt anders, wie auch immer. Da ist Markus Söder ja durchaus auch ein Spezialist drin, um es mal etwas platt zu sagen. Nur wenn man ihn da beim Wort nimmt, dann kann eigentlich nur eine große Koalition plus eventuell FDP am Ende bei rauskommen.
Warum ist es eigentlich so, dass die CSU nur in Bayern so existiert, so, und dann die Stelle der Schwesterpartei CDU einnimmt und im Rest der Republik ist die CDU am Start?
Ja, das ist historisch begründet. Bei der Gründung der CDU hat man in Bayern gesagt, wir hätten hier gern was Eigenes. Da gab es die CSU und der Deal war, es gibt keine CDU in Bayern und es gibt keine CSU außerhalb Bayerns. Aber das hat manchmal gewackelt. Es gab eine Zeit, in der es richtig gekracht hat zwischen diesen Parteien und dann gab es immer wieder die Drohung, wir gründen jetzt auch eine CDU in Bayern oder wir geben der CSU außerhalb von Bayern. Franz Josef Strauß zum Beispiel, als er CSU-Vorsitzender war, hat er öfter mal auf den Tisch gehauen. Letztlich ist es nie passiert und es ist sehr unwahrscheinlich, dass es mal so passieren wird, aber es hat einfach diese historischen Gründe, dass man sich darauf damals so geeinigt hat und letztlich sind die Programme ja auch sehr ähnlich, die Grundsatzprogramme, Wahlprogramm macht man gemeinsam. In der Vergangenheit gab es immer mal wieder ein Positionspapier der CSU noch extra dazu, aber letztlich arbeitet man eng zusammen.
Hat die CSU, weil ich sag mal, ja auch Markus Söder, nennen wir mal eine schillernde Figur der Politiklandschaft ist, als Ministerpräsident des größten Bundeslandes in Deutschland, wie groß ist denn der Einfluss der CSU auf die CDU?
Ja, der ist nicht gering, denn ohne die CSU, muss man auch sehen, würden Mehrheiten für die CDU schwierig werden. Wenn du die CSU-Anteile abziehst in den aktuellen Umfragen bei der Union, dann steht die CDU allein eben deutlich schlechter da. Mhm. Und man braucht einfach die CSU, um Mehrheiten bilden zu können, sodass sie da schon ein gewichtiges Wort mitsprechen kann. Und das weiß man auf beiden Seiten und deshalb wird Friedrich Merz bei CSU-Parteitagen eingeladen und Markus Söder bei der CDU. Neulich sind sie in Brilon, in dem Heimatort von Friedrich Merz, auch gemeinsam ganz demonstrativ Seite an Seite gestanden. Symbolpolitik ist da natürlich auch eine wichtige Sache und will nicht sagen, dass die CSU die CDU in der Hand hat, das wäre vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber die beiden müssen miteinander, weil es sonst schwierig wird. Es gab sicher mal Zeiten, in denen die CDU allein mit einer anderen Partei eine Mehrheit hinbekommen hätte. Aber die Zeiten sind jetzt inzwischen vorbei, wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut.
Aber warum mischt sich ein Ministerpräsident wie Markus Söder so sehr in die Bundespolitik ein? Also warum kann er sich hinstellen und sagen, ja nee, mit uns wird es keine Koalition mit den Grünen geben?
Ja, weil er auch gleichzeitig Chef der CSU ist und eben nicht nur Ministerpräsident in Bayern und ja diese Position auch immer wieder ausnutzt und versucht dann seinen Stempel da mit aufzudrücken. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da in der CDU teilweise ziemlich viel Unmut gab. Unmut wurde ja auch geäußert, zum Beispiel von Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, der
ja scherzhaft auch Genosse Günther genannt wird, wegen seiner eigentlich recht, weil man zählt ihn ja zu einem, wenn es dort einen gibt, zum eher linken Flügel oder so zum sozialdemokratischen Flügel der CDU. Mhm. So, und der eher so soziale Themen auch eher angreift. Beziehungsweise behandelt und wird innerhalb der CDU ja Genosse Günther genannt. Mhm. So, also so scherzhaft.
Ja, und ich glaube, dass Markus Söder und er sich schon länger nicht so gut verstehen. Mhm. Und jetzt ist da so richtig gekracht zwischen den beiden, weil Daniel Günther gesagt hat, der soll mal seinen Mund halten. Und Markus Söder hat gesagt, der hat irgendwie so ein Pleite-Bundesland, das er da regiert. Und da hat sich schon gezeigt, dass es da halt Widerspruch gibt innerhalb der Union. Aber ich glaube, spätestens nach der Wahl sind die Reihen da geschlossen und man findet irgendwie einen Modus, wenn es wirklich zu einer Koalition mit den Grünen kommt, dann Markus Söder doch irgendwie gut aussehen zu lassen. Dann sagt man halt, Markus Söder hat bis zuletzt dafür gekämpft, aber wir haben ihn überstimmt und er wollte ja nicht und er hat es auch versprochen, er hat sein Versprechen gehalten, er hat parteiintern dagegen gestimmt, aber alle anderen waren halt dafür. Sowas wird dann vielleicht gemacht, das könnte ich mir vorstellen.
Pass auf, Mirko, ich habe hier ein paar Statements, ja, und die gehen wir nach und nach durch und versuchen, Gegenargumente zu finden. Also es sind Statements gegen Politik oder beziehungsweise gegen politisches Interesse und wir versuchen die jetzt mal einfach zu widerlegen. Die erste wäre, Politik ist langweilig. Was kann man dagegen sagen?
Ich wollte gerade sagen, die Zeitung auf, aber das macht ja heute keiner mehr. öffne Instagram, öffne YouTube, was auch immer, TikTok und schau dir an, wie viel politische Inhalte dort stattfinden und wie die Leute über Politik diskutieren. Politik ist überall und Politik betrifft uns alle. Und ich glaube, die weltpolitische Lage zeigt, dass Politik alles andere als unspannend ist. Das haben wir Donald Trump als alten neuen US-Präsidenten, der sicherlich auch für den einen oder anderen, wie soll ich es nennen, neutral formuliert, spannenden Moment sorgen kann. Mhm. Das sorgt dafür, dass Politik definitiv alles andere ist als langweilig. Natürlich muss man jetzt nicht über Flächennutzungspläne ständig diskutieren. Das verstehe ich schon, wenn da Leute keinen Bock drauf haben, aber es gibt so viele spannende Bereiche, dass man sich da auch was raussuchen kann, was einen persönlich interessiert.
Vielleicht noch als Frage, die wir aufgreifen können aus der aus den Community-Fragen. Warum nehmen oder wollen Donald Trump und Elon Musk so viel Einfluss auf die deutsche Politik nehmen? Ich meine, wir sehen jetzt in jüngster Zeit, dass beispielsweise ein Elon Musk einen Livestream abgehalten hat mit Alice Weidel auf X, auf seiner Plattform. Elon Musk selbst als reichster Mensch der Welt sich sehr in die amerikanische Politik involviert, auch sehr viel beigetragen hat zur Wahl von Donald Trump, beziehungsweise auch sehr viel Marketing für ihn gemacht hat. Was ist seine Intention? Was hat er vor?
Ich glaube, bei Donald Trump ist es gar nicht so, dass er so ein Rieseninteresse hat, sich jetzt da irgendwo in die Innenpolitik anderer Länder einzumischen. Für ihn gilt America first, das ist so seine Priorität. Elon Musk sieht sich, glaube ich, so ein Stück weit auf einer Mission. Er sagt, er wollte das Woke-Zeitalter überwinden, den Woke-Virus oder das Woke-Virus beseitigen und das ist so sein Plan. Und um das zu erreichen, möchte er dann in verschiedenen Ländern intervenieren, bestimmte Kräfte dort stärken, bei denen er sagt, die sind mit mir auf einer Linie. Und ich glaube, er sieht sich da halt einfach auf einem Weg, den er nicht nur in Amerika beschreitet, sondern letztlich für die ganze Welt. Elon Musk ist einer, der immer sehr groß denkt. Und da guckt er natürlich, in welchen Ländern wird demnächst gewählt. Und da war Deutschland dann spannend, als Land, in dem jetzt dann gewählt wird. Und dann hat er sich da entsprechend eingebracht, ohne sich aber in der Tiefe mit der Politik zu beschäftigen, muss man ja auch sagen. Also er hat ja dann so ein Meinungsstück veröffentlicht in der Zeitung Die Welt, wo man inzwischen weiß, es war mutmaßlich mit KI generiert. Zumindest gibt es sehr viele Ansätze, die das belegen. Mhm. Und er hat dann später dazu was gepostet bei X und hat den Namen dieser Zeitung falsch geschrieben, nämlich mit D hinten. Also wenn man nicht mal in der Zeitung, in der man selbst was veröffentlicht, den Titel richtig schreibt, dann zeigt das ja, dass das eher so ein oberflächliches Interesse ist, das da besteht. Und wenn er ins Wahlprogramm der AfD gucken würde, würde er sehen, dass die schreiben, sie wollen sofort die staatliche Förderung für Ladestationen in Deutschland einstellen. Sie setzen auf den Verbrennermotor und nicht auf E-Mobilität. Und Elon Musk ist einer, der mit Tesla viel Umsätze erzeugt mit E-Mobilität. Das passt ja gar nicht so ganz zu seiner Linie. Aber ich glaube, auf der Ebene befasst er sich gar nicht damit. Oder dass die AfD gegen das große Tesla-Werk in Brandenburg massiv demonstriert hat und massiv vorgegangen ist. Ich glaube, auch das spielt für Elon Musk keine große Rolle. Für ihn geht es eher um andere Themen und deshalb mischt er sich da so ein, weil er sich eben auf dieser aus seiner Sicht heiligen Mission befindet.
Was bringt es der AfD? Also warum geht er die AfD so mit, beziehungsweise lässt sich da so einfahren?
Weil es für ihn, glaube ich, die Partei ist, die am ehesten dem entspricht, was er sich davon erhofft, dass das aus seiner Sicht bestehende Vogue-Virus zu beseitigen, weil das die Partei ist, die dieses Thema ja auch immer wieder vor sich herträgt. Und da sagt er, ja, mit denen könnte ich das am besten machen. Wenn jetzt die Union das als eins ihrer großen Ziele immer wieder kommunizieren würde, hätte er vielleicht auf Friedrich Merz gesetzt, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Aber erhofft er sich dadurch mehr wirtschaftlichen Einfluss oder ist das wirklich ein ideelles Thema für ihn?
Das ist eine gute Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Ich bin mir nicht sicher, ob jemand, der reichste Mann der Welt ist, immer nur aufs Geschäft schaut. Ja, klar kann man sagen, deshalb ist er auch der reichste Mann der Welt. Aber ich glaube, es geht ihm wirklich um mehr. Es geht ihm um dieses ideelle Ziel, das er erreichen will. Er und viele andere. Es gibt ja auch noch andere, auch in Deutschland, die das als ihr großes Ziel haben und die Leute sozusagen missionieren wollen.
Also vielleicht auch so ein bisschen eine Machtausübung gewisserweise.
Ja, eine Machtausübung sicherlich und eine Diskurshoheit, die man damit haben möchte und eine gesellschaftliche Veränderung, die ja stattfindet, die in den USA definitiv stattgefunden hat, die sich auch in Deutschland an der einen oder anderen Stelle andeutet. Und man kann schon sehen, dass einige Dinge, die in den vergangenen Jahrzehnten immer als sicher galten, inzwischen auf der Kippe sind, auch in Deutschland.
Hier machen wir einfach mal weiter mit den Statements, die wir hier noch haben. Die Parteien sind doch eh alle gleich. Ich glaube, da können wir beide konsequent sagen, nee, wenn man sich die großen Streitigkeiten der letzten Tage so anschaut oder letzten Wochen anschaut, kann man relativ klar sagen, nee, die Parteien sind nicht alle gleich und das wird man auch anhand der Programme ja sehen.
Absolut. Und das war für mich wieder so ein bisschen Augenöffner, als ich mich für den Kanal Mr. Wiss2Go mit den Wahlprogramm beschäftige, weil ich mache es ja immer noch, weil die Videos noch gar nicht alle fertig sind. Ich lese wirklich jedes Wahlprogramm und dann zu sehen, wow, da gibt es ja wirklich fundamentale Unterschiede. Also natürlich war mir das schon klar, dass es Unterschiede zwischen den Parteien gibt, aber wenn du dann die Programme liest und denkst, okay, die Partei schreibt das und die schreibt das, es ist ja völlig diametral. Ja. Da fand ich das ehrlich gesagt ziemlich gut. Also jetzt völlig losgelöst von der Bewertung, aber dass es einfach diese unterschiedlichen Positionen gibt, hat mich gefreut, weil das eben wichtig ist für unsere Demokratie. Dass nicht alle das Gleiche wollen, das Gleiche fordern, nur in anderen Worten, sondern dass es da ganz unterschiedliche Denkansätze und Lösungsvorschläge gibt.
Dann haben wir noch als nächstes Statement, zu mir passt gar keine Partei, was ein bisschen einhergeht mit dem vorherigen Statement. Ich glaube, niemand hat so richtig eine Partei, die hundertprozentig zu einem passt, sondern man hat mal mit der einen oder anderen Partei mehr Überschneidung oder weniger Überschneidung, haben wir auch schon in Bezug auf den Wahl-O-Maten drüber gesprochen, auf den man sich jetzt aber nicht hundertprozentig mal verlassen sollte, sondern es ist ja nur eine Orientierung oder gibt dir so eine Richtung vor, zu mir passt keine Partei. Ja, dann im Optimalfall informierst du dich und schaust, welche denn am nächsten dran ist, an dem, was dich interessiert, was natürlich dich auch begeistert, weil, wie wir es natürlich, nehmen wir Beispiel die Grünen, sehen, die Grünen beziehen sich ja hauptsächlich auf Klimapolitik. Jetzt sind sie natürlich als recht große Partei aufgestiegen und müssen sich auch mit anderen Ressorts mehr befassen und können jetzt nicht mehr sich zufrieden geben mit dem Punkt, ach ja, Klimapolitik, das ist unser Ding und aus den anderen Sachen halten wir uns raus. nee, das ist ja jetzt vorbei. Wir müssen auch Wirtschaft betrachten. Wir müssen auch soziale Fragen betrachten, was ja auch in diesen ganzen Klimapolitik großartig mit reinspielt.
Mm, ja, das stimmt. Und ich glaube auch, dass sich die Schwerpunkte bei den Parteien dann ein Stück weit verlagert haben. Mhm. Die Union legt jetzt einen großen Schwerpunkt auf das Thema Migration. Das war im vergangenen Wahlprogramm in der Form nicht der Fall. Natürlich hat sich auch die Situation verändert. Die gesellschaftliche Entwicklung ist eine andere, gibt eine andere Diskussion. Aber auch da sieht man, dass Parteien auch ihre eigene Position ein Stück weit verschieben. Und das fällt einem bei so Wahlprogrammen immer besonders auf.
Nächstes Statement. Politikerinnen wollen doch nur an die Macht.
Ja, aber ich würde Ihnen das auch nicht zum Vorwurf machen.
Würde ich nämlich auch nicht.
Darum geht es ja in der Politik, dass man mitbestimmt. Allerdings finde ich Macht um jeden Preis dann schwierig. Ja. Also wenn man dafür über Leichen geht oder Kompromisse eingeht, die eigentlich allen Idealen widersprechen, dann ist es schwierig. Also ein Beispiel ist die Koalition, die sich jetzt in Thüringen gebildet hat aus CDU, SPD und BSW. Das ist schon ein wirklich gewagter Schritt der CDU gewesen, die ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken hat. Und das BSW besteht in nicht unwesentlichen Teilen aus ehemaligen Leuten aus der Linken. Da steht halt jetzt nur was anderes drauf. Bisschen vereinfacht gesagt. Da kann man schon auf die Idee kommen zu fragen, warum geht das jetzt plötzlich mit denen und warum ging das vorher nicht mit den anderen? Und das hat in der Partei ja auch für viel Streit gesorgt. Das ist dann so ein Punkt, bei dem ich mich frage, muss das denn tatsächlich so sein oder sollte man dann nicht den Wählerwillen anders interpretieren und anders auffassen? Jetzt nicht in Bezug auf Thüringen im Speziellen, sondern im Allgemeinen und sich dann vielleicht ein Stück weit zurücknehmen und sagen, okay, verzichte ich halt auf die Macht, aber dafür muss ich mich nicht zu sehr verbiegen. Christian Lindner hatte diesen berühmten Satz aber gesagt, lieber nicht regieren als schlecht regieren und damit hat er Koalitionsverhandlungen platzen lassen für eine Jamaika-Koalition nach der letzten Bundestagswahl und das ist, glaube ich, was generell in der Politik gelten sollte. In dem Fall hat es Christian Lindner vielleicht auch aus anderen Gründen und taktisch motiviert so gesagt, aber der Grundsatz dahinter, den finde ich gar nicht so falsch.
Nö, ist auch nicht verkehrt. Und dann haben wir noch als letztes Statement jetzt in dieser kleinen Runde, ich wähle aus Protest nicht. Was ist das Argument gegen Protestwahlen?
Naja gut, Protestwahl wäre ja, dass man schon wählen geht, aber halt eine Partei, bei der man sagt, die wähle ich jetzt eigentlich nur, um mal gegen den Strich zu bürsten. Nicht zu wählen, wie gesagt, in der Demokratie darf man das, steht jedem offen. Ich glaube aber, dass man schon eine Partei findet, du hast es vorhin ja auch gesagt, die einem entspricht. Und wenn man jetzt bei den Größeren nichts findet, dann kann man bei den Kleineren gucken und irgendwas ist da sicher dabei. Das sind Dutzende Parteien und irgendwas muss es doch geben, wo man ein paar Gemeinsamkeiten hat. Und wenn es der kleinste gemeinsame Nenner ist, also ich denke mal, da gibt es schon Möglichkeiten. Aber wie gesagt, wenn jemand das so sagt, okay, dann gutes Recht, dann mach das.
So, und jetzt würde ich ein bisschen zum Ende hin nochmal ein paar Community-Fragen durchgehen. Wollen wir mal ein bisschen durchräumen, was wir hier alles haben. Hier haben wir eine Frage, sind die Parteien noch ernst zu nehmen, / seriös mit deren Wahlprogramm?
Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die diskutiert wird, seitdem es Wahlprogramme gibt, denn da steht das eine drin und am Schluss wird das andere gemacht. Zumindest hat man das Gefühl, wie vorhin gesagt, zumindest wenn es um einen Koalitionsvertrag geht, kann man das ja ganz genau prüfen, was wurde eingehalten und was nicht. Beim Wahlprogramm muss man immer sehen, die Zeiten, in denen eine Partei allein die Mehrheit bekommen hat, die sind weitestgehend vorbei. In Bayern hatte die CSU in der Vergangenheit das hin und wieder mal noch geschafft. In Rheinland-Pfalz war die SPD, aber das ist auch schon länger her, mal in der Richtung unterwegs. In NRW die SPD, aber das sind alles vergangene Zeiten. Also in der Regel brauchst du einen Koalitionspartner auf Landesebene oder auf Bundesebene. Und dann musst du ja ein Stück weit abrücken von deinem Wahlprogramm. Denn du muss Kompromisse eingehen. Es gibt immer Themen, bei denen hat man nicht komplett 100% Überschneidung und schon weichst du ab von deinem Wahlprogramm. Aber die Richtung, die durchs Wahlprogramm vorgegeben wird, ich glaube, die versuchen die Parteien dann schon einzuhalten und das sollten sie auch, denn sonst machen sie sich unglaubwürdig.
Wenn jetzt beispielsweise keine Koalition zustande kommen könnte, wie wahrscheinlich wäre es, dass möglicherweise eine Minderheitsregierung bevorsteht?
Die haben wir ja aktuell und in dieser Form, glaube ich, funktioniert sie mehr oder weniger, weil man weiß, es ist nur für einen kurzen Zeitraum. Thüringen wurde eine ganze Legislaturperiode auf die Art oder fast eine ganze auf die Art und Weise regiert. Es kann schon klappen, aber es kann natürlich auch zu einer Destabilisierung einer Demokratie kommen, wenn es einfach nicht gelingt, Mehrheiten zusammenzubekommen, vor allem wenn es um den Haushalt geht. Das ist immer der große Knackpunkt. Bei anderen Dingen kann man auch sagen, na gut, dann müssen wir das halt irgendwie vertagen, bis es wieder eine Mehrheit gibt. Eine Minderheitsregierung ist möglich in der Demokratie, aber sie erfordert sehr viel Arbeit, sehr viel Aufwand, kann die Demokratie beleben, auf jeden Fall, weil man immer wieder neu für sein Vorhaben kämpfen muss und sich wechselnde Mehrheiten suchen muss. Aber auf Dauer halte ich es eher für schwierig, so zu regieren. Wobei es Länder gibt, in denen das gang und gäbe ist und die das immer wieder auch so machen.
Wie mächtig ist eigentlich eine Opposition innerhalb des Bundestages?
Wenn sie eine Sperrminorität hat, dann ist sie durchaus mächtig, weil dann ganz wichtige Entscheidungen ohne sie nicht getroffen werden können, wenn es eben eine Zweidrittelmehrheit braucht. Ansonsten kann die Opposition aber auch ein Stück weit die Regierung vor sich hertreiben, indem sie Themen setzt, die ganz bewusst lanciert über die Medien, über die sozialen Medien und damit immer wieder die Regierung herausfordert, wie so ein Stierkämpfer quasi, der dann so ein rotes Tuch hält. Mhm. Deshalb ist es auch wichtig, eine starke Opposition zu haben, die ein Gegengewicht zur Regierung darstellt. Wir hatten mal eine Zeit in Deutschland, die Zeit der ersten großen Koalition. Da gab es eine winzige Opposition aus FDP bestehend. Und davon ausgehend hat sich dann die außerparlamentarische Opposition gebildet. Die APO, das waren die 60er Jahre, die wilden 60er. Und da hat sich schnell gezeigt, eine schwache Opposition im Parlament ist nicht so gut. Man braucht schon da mehr Gewicht. Und deshalb kann man auch aus der Opposition heraus gut regieren. Franz Müntefering, ehemaliger SPD-Chef, hat zweimal gesagt, Opposition ist Mist. Aber das gilt, glaube ich, nur aus Sicht der Partei, nicht aus Sicht der Demokratie.
Warum senkt man die 5%-Hürde nicht?
Gute Frage, die auch immer wieder diskutiert wird. Der Vorteil ist sicherlich, dass es mehr Parteien potenziell schaffen können, ins Parlament zu kommen. Aber das kann auch gleichzeitig ein Nachteil sein. Denn so kann ein Finden von Mehrheiten schwierig werden, wenn sich die Stimmen bzw. die Sitzverhältnisse so stark diversifizieren, dass sich am Schluss 4, 5 Parteien zusammentun müssen, um eine Regierung bilden zu können, dann verwässert das immer mehr. Wir erleben das in Israel zum Beispiel, ich habe es gerade genannt, ein Land, das eine niedrige Sperrklausel hat. Da gibt es jetzt eine Regierung, die aus sehr vielen Parteien besteht und bei der es ganz schwierig ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und so eine Regierung kann natürlich dann auch schnell zerbrechen, wenn eine Partei ausschert, dann ist die Mehrheit unter Umständen weg. In den Niederlanden gibt es auch eine sehr geringe Sperrklausel und auch da erlebt man immer wieder, dass es Schwierigkeiten gibt. In Deutschland gibt es diese 5% auch aus der Lehre der Weimarer Republik, in der tatsächlich das passiert ist, dass das Parlament immer kleinteiliger wurde und das hat letztlich zu einer starken Destabilisierung des Parlaments geführt. Deshalb glaube ich schon, dass es eine Sperrklausel durchaus braucht, aber die Frage ist, muss sie bei 5% liegen oder könnte man sie vielleicht auch auf 3% herabsenken? Ich bin immer ein Fan von Try and Error. Warum nicht einfach mal machen bei einer Wahl und gucken, was da rauskommt? Aber natürlich muss man dafür das Grundgesetz ändern und das ist nicht einfach mal machen, sondern das ist ein großer Schritt. Aber warum nicht? Also ich würde sie jetzt nicht auf 0 setzen, aber 3-4% fände ich durchaus nachdenkenswert.
Hier noch eine weitere Frage. Warum, Moment, ich bin gerade verrutscht. Inwiefern hat das Konzept Schuldenbremse weiterhin Bestand, wenn sich Deutschland wirtschaftlich und auch infrastrukturell in einer Krise befindet?
Ja, die Schuldenbremse ist eingezogen worden, eben mit genau dem Grund, dass man die Schulden abbremsen möchte, dass es nicht so ist, dass der Staat immer mehr Schulden aufnimmt, die dann nachfolgende Generationen zurückbezahlen müssen und irgendwann so überlastet sind von der Menge an Schulden, dass alles zusammenbricht. Das ist sicher ein guter Gedanke, sorgt für Generationengerechtigkeit. Auf der anderen Seite ist es aber auch wiederum Generationenungerechtigkeit, weil durch eine Schuldenbremse unter Umständen wichtige Investitionen verhindert werden. Es gibt sicher Phasen, und ich würde behaupten, so eine Phase kann man so sehen, dass wir die jetzt auch haben, in der es wichtig ist, zu investieren in die Wirtschaft, in die Infrastruktur. Und das kann dann wiederum nachfolgenden Generationen zugutekommen. Und das ist dann so eine Abwägung. Nehmen wir mehr Schulden auf, was ein Problem sein könnte für nachfolgende Generationen, oder machen wir das nicht, was auch wiederum ein Problem sein könnte. Und dann muss man das einander gegenüberstellen. Letztlich steht die Schuldenbremse im Grundgesetz, aber es gibt Mittel und Wege, wie man die temporär zumindest aussetzen kann. Ich bin kein Fan davon, die komplett zu streichen. Mhm. Aber dass man sagt, 1, 2 Jahre, dann nehmen wir jetzt mal ordentlich Geld in die Hand und haben aber auch den Plan, wie wir danach sparen, damit wir das vielleicht ein Stück weit wieder reinholen. Das noch vielleicht zum Schluss. Schulden aufnehmen ist ja gar nichts Schlimmes. Jeder, der ein Haus baut oder ein Auto liest, der hat Schulden.
Die Marktwirtschaft lebt davon, dass Leute Schulden machen.
Absolut, ja. Solange du weißt, wie du diese Schulden zurückbezahlen kannst und solange du das stemmen kannst, ist es völlig unproblematisch. Schwierig wird es nur, wenn du von den Schulden erdrückt wirst, wenn die Zinsen steigen oder du generell die Raten nicht zurückbezahlen kannst. Und gerade die Zinsen sind ein Thema, auch ja beim Hausbau zum Beispiel. Und da musst du dir schon genau überlegen, kann ich die Schulden jetzt aufnehmen oder kann ich nicht? Und da sollte sich der Staat ehrlich machen, sich das angucken, können wir uns das leisten oder können wir es nicht? Und wenn ja, dann kann es losgehen.
Wie ist denn gerade so der Stand? Eigentlich steht doch Deutschland in Relation ganz gut da, oder?
Ja, in Relation zu den USA zum Beispiel, die ein unfassbares Defizit haben, unglaublich heftige Schulden. Da steht Deutschland gut da, aber Deutschland, ich kenne jetzt nicht den genauen Stand, aber Deutschland hat sehr, sehr hohe Schulden, kann die aber halt auch begleichen. Und das ist halt der Punkt. Und solange das gegeben ist, steht Deutschland tatsächlich gut da. Es darf halt... Und auch hier habe ich leider die genaue Zahl nicht parat, einen gewissen Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten und dann ist es okay. Nur wenn das überschritten wird, dann wird es irgendwann gefährlich. Und dann passiert sowas, wie zum Beispiel in Griechenland vor einigen Jahren passiert ist, dass die Schulden das Land erdrücken. Und Griechenland ist aus dieser Schuldenkrise aber enorm gestärkt hervorgegangen. Nach wirklich harten Jahren, die brutal waren für die Bevölkerung, ist Griechenland gerade im Aufwind. Und das ist auch schön zu sehen.
Liebe Grüße an unsere Freunde aus Griechenland.
Ja.
Shoutouts Greekyland, sorry. Dann haben wir hier noch eine Frage aus der Community. Während die meisten um die Wirtschaft diskutieren, wirbt AfD und BSW vor allem mit einer neuen Immigrationspolitik. Dabei rücken die wirtschaftlichen Folgen ihrer Parteivorhaben in den Hintergrund. Könnte diese Umlenkung auf populistische Themen für die wachsende Anzahl an Stimmen für die beiden Parteien verantwortlich sein?
Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Wenn man sich das Programm des BSW anschaut, dann stellt man fest, dass Wirtschaftspolitik dort schon einer der Schwerpunkte ist und dass da drauf gesetzt wird, wirtschaftlich was zu verändern. Wirtschaftssozialpolitik sind so mit die Kernthemen des BSW und das ist auch der Bereich, der vom BSW links ausgelegt wird, während die Migrationspolitik eher rechts ausgelegt wird vom BSW. Bei der AfD, ja, da liegt naturgemäß auch historisch in der Partei begründet der Fokus stark auf der Migration, aber auch hier gibt es Vorschläge zur Wirtschaft. Ich weiß nicht, ob man das nutzt, um von anderen Themen abzulenken, aber man nimmt sich natürlich die Themen vor, in denen man sich selbst die meiste Kompetenz zuspricht und von denen man sich erhofft, dass man über diese Themen die meisten Wählerinnen und Wähler anlocken kann und überzeugen kann. Und da setzt man drauf und spielt dann vermeintliche oder tatsächlich existierende Kompetenzen in diesen Bereichen aus. Mhm. In der Form, wie es jetzt in der Frage impliziert war, würde ich das nicht ganz so unterstützen.
Okay. Dann hier noch eine Frage zu den kleinen Parteien. Sind kleinere Parteien aufgrund der vorgezogenen Neuwahl nicht benachteiligt im Vergleich zu größeren Parteien? Und gibt es keinen Ausgleich für die entstandene Chancenungleichheit?
Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass es für kleinere Parteien schwierig ist, in den Bundestag zu kommen. Allerdings hat auch jede kleinere Partei natürlich theoretisch die Möglichkeit zu wachsen und zu einer größeren Partei zu werden. Und wenn wir uns das BSW anschauen, dann sehen wir, es kann durchaus gelingen. Das BSW ist gestartet am 8. Januar 2024, das ist der Tag der Parteigründung. Mhm. Als Verein wurde das BSW im September 2023 gegründet, also auch nicht so viel davor und nur ungefähr 9 Monate nach der Parteigründung wurde man an 2 Regierungen beteiligt. Also das ist schon ein enorm schneller Weg gewesen. Na klar gab es die Führungsfigur Sarah Wagenknecht, aber da steht ja auch anderen kleinen Parteien offen, sich populäre Gesichter zu holen, die die Partei dann voranbringen. Die Frage wäre für mich, wie denn so ein Ausgleich aussehen könnte. Also wie sollte man kleinere Parteien mehr unterstützen? Eine Idee wäre, dass man sagt, die werden bei der Parteienfinanzierung mehr unterstützt, sie bekommt deutlich mehr Geld, als es jetzt der Fall ist und auch im Verhältnis deutlich mehr Geld als die größeren Parteien. Da würden aber wahrscheinlich die größeren Parteien dann vor das Verfassungsgericht ziehen, dann könnte das wieder gekippt werden. Medial halte ich es jetzt auch für schwierig, dass man da Regularien findet, die kleinere Parteien unterstützen. Wenn man zum Beispiel sagt, die kleinen Parteien müssen auch in Talkshows stattfinden. Was sind denn das dann für Talkshows mit 40, 50 Leuten? Auch das wäre sicher schwierig, aber es gibt sicher Ideen, die in eine Richtung gehen, dass man die Parteien ein Stück weit ideell unterstützt. Aber so anders als jetzt, glaube ich, kann man das nicht gestalten, dass es gleichzeitig auch mit der Verfassung konform geht.
Mhm. Wir haben hier noch eine Frage. Mit welchem Recht könnte man beim Wahlausgang der EU nicht passt, die Regierung veranlasst werden, die Wahlen zu annullieren, wie gerade in Rumänien geschehen?
in gar keinem Szenario, die EU kann keine Wahlen in einem Mitgliedsland rückgängig machen. Die einzigen, die das in Deutschland können, das ist das Bundesverfassungsgericht. Mhm. Entweder komplett oder in Teilen. Wir haben das bei der letzten Bundestagswahl erlebt in Berlin, wo die großartige Idee bestand, man könnte doch eine Wahl stattfinden lassen, beziehungsweise andersrum, den Berlin-Marathon am Tag der Wahl stattfinden lassen und gleichzeitig auch noch eine Wahl für das Abgeordnetenhaus, was völlig schiefgegangen ist. Das hat überhaupt nicht funktioniert und das Verfassungsgericht hat dann gesagt, naja, also die Wahl fürs Abgeordnetenhaus muss komplett wiederholt werden und die Bundestagswahl in Teilen zumindest. Und das ist das gute Recht des Verfassungsgerichts und das könnte das Verfassungsgericht auch für ganz Deutschland natürlich festlegen. Ist in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie passiert. Aber das kann keine Instanz von außerhalb. Natürlich kann die EU Kritik üben, kann sagen, da wurden Grundsätze nicht eingehalten, kann im Vorfeld Wahlbeobachter schicken und vieles mehr. Aber eine solche Einmischung in einen souveränen Nationalstaat ist auch in der EU, in der ja einige Souveränitätsrechte abgetreten worden sind, an diesen Staaten verbund, ist auch innerhalb der EU nicht möglich.
Pass auf, Mirko. Zum Schluss, eine letzte Community-Frage haben wir hier noch. Und zwar, wie lassen sich Dynamiken des politischen Framings erklären, dass es beispielsweise salonfähig geworden ist, jemanden als Nazi oder im Gegenzug als linksgrün versifft zu titulieren?
Ich glaube, das hat viel zu tun mit so einer Zuspitzung, die wir auch durch die sozialen Medien erleben, dass man vor allem dann gehört wird, wenn du etwas möglichst plakativ und schrill kommunizierst und wenn du Dinge auch auf eine sehr zugespitzte Art und Weise formulierst, dann musst du halt immer das Extreme und noch Extremere nehmen und auch immer wieder skandalisieren. Wir leben ja auch in so einer Skandalgesellschaft. Alles ist ein Skandal und der wahre Skandal geht in diesen ganzen anderen Skandalen ein Stück weit unter. Mhm. Und dazu gehört eben auch dieses besonders starke Framing. Man will damit auch den Gegner sofort mundtot machen oder ausschalten. Denn wenn du jemanden pauschal als Kommunist bezeichnest oder pauschal als Nazi oder wie auch immer, dann hast du ihn sofort in eine Ecke gestellt und sofort diskreditiert. Und dann ist klar, alles, was von dem kommt, kann nicht sein, weil er ist ja Nazi oder er ist Kommunist oder was auch immer. Und ich glaube, das hat viel mit den sozialen Netzwerken zu tun, die das enorm verstärken, diese Zuspitzung. Dazu muss man aber sagen, dass wir in unserer Demokratie ja eine ganze Menge verschiedene Positionen aushalten können. Unsere Demokratie lebt von Pluralität und lebt von der Pluralität von Meinungen. Und unsere Demokratie, würde ich sagen, stirbt ein großes Stück weit, wenn wir demokratisch legitimierte Meinungen, also die auf dem Boden unserer Verfassung stehen, nicht mehr in der Form zulassen. Oder wenn wir Leuten verbieten, eine Meinung zu haben, nur weil sie der eigenen Meinung nicht entspricht. Das finde ich enorm schwierig. Und wenn dann Kampagnen gestartet werden gegen Leute, nur weil die was sagen, was halt anderen nicht passt. Ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich erlebe das immer wieder, dass Leute was äußern, bei dem ich vielleicht auch sagen würde, nee, sehe ich auf gar keinen Fall so. Aber das jetzt nicht irgendwie eine Straftat ist, sondern einfach noch im Rahmen unseres demokratischen Meinungsfreiheitsspektrums stattfindet und dass sie dafür in eine Ecke gestellt werden, fertig gemacht werden, sodass sie vielleicht beim nächsten Mal sich dreimal überlegen, ob sie diese Meinung nochmal äußern sollen. Und das macht unseren Diskurs ein Stück weit kaputt.
Ja.
Und das kommt auch nicht von oben, das ist keine staatliche Zensur, sondern da wirken wir alle ein Stück weit mit und zwar von allen Seiten. Und das ist eine Entwicklung, die ich bedenklich finde, nicht nur in Bezug auf Politik, sondern allgemein. Ein ganz harmloses Beispiel zu nehmen, wenn du Fußballfan bist und sagst, naja gut, also RB Leipzig ist ein Verein, der mag jetzt irgendwie mit einer Energy-Drink-Firma zusammenhängen, aber die spielen auch ganz guten Fußball. Mhm. Also, ja, ich bin kein Fan von RB, ich bin KSC-Fan, ich bin auf genau der anderen Seite. Ja, also nur als Beispiel, ja, ich möchte mich jetzt nicht auf die Seite der RB-Fans stellen, aber es ist ja eine völlig legitime, kannst du ja haben als Meinung.
Ja, klar.
Und dann wirst du aber sofort als absoluter Fußballhasser dargestellt, weil du diese Meinung vertrittst. Genauso auf der anderen Seite, wenn du sagst, ja, also eigentlich die Traditionsclubs im Fußball, die sollten noch alle in der Bundesliga sein und die anderen, ob jetzt VfL Wolfsburg oder RB Leipzig oder auch immer, die sollen alle weg. Dann heißt es auch, ja, guck mal, was ist das für ein ewig Gestriger und so, der sieht nicht die neuen Dynamiken. Also, um einfach mal aus dem harmloseren Bereich ein Beispiel zu nennen. Und ich bin mir sicher, dass in den Kommentaren ich jetzt auch wieder in die Ecke gestellt werde, weil ich RB Leipzig nicht komplett negativ dargestellt habe. Aber so ist es halt in der Gesellschaft heute und in den sozialen Netzwerken. Und genau diese Zuspitzung, die kann auch gefährlich sein, weil sie Diskurs verhindert, weil sie Debatte verhindert und weil sie unsere Meinungsfreiheit damit dann auch einschränkt, wenn Leute ihre Meinung und nicht mehr sagen wollen, weil sie Angst haben vor den Reaktionen und dann entsprechend in Schubladen, Ecken, was auch immer gestellt zu werden.
Wie gefährlich sind solche Aussagen jetzt in Hinsicht auch auf ein spezielles Beispiel, das mir gerade einfällt, in diesen Call, den hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, von Elon Musk und Alice Weidel, dass dass Alice Weidel beispielsweise behauptet hat, oder ich sag mal, ein Statement abgeliefert hat, indem sie sagt, dass Adolf Hitler bzw. die Nationalsozialisten ja eigentlich eine linksmotivierte Bewegung waren.
Er hatte da, glaube ich, sogar gesagt, come in the sky war Hitler. Also das kann man auf jeden Fall das komplett falsch darstellen. Hitler war alles andere als ein Kommunist. Er hat Kommunisten in Konzentrationslager einsperren lassen. Und nur weil die Nationalsozialisten eine Volksgemeinschaft hatten, in der angeblich alle gleich waren, heißt das ja nicht, dass es kommunistisch war. Die hatten ein eindeutiges Führerprinzip, was mit Kommunismus überhaupt nichts zu tun hat. Sie haben die Wirtschaft und anderes deshalb gleichgeschaltet, damit sie sie besser kontrollieren können und nicht damit alle alles besitzen können. So der Urgedanke des Kommunismus. Und nur weil in der Partei das Wort Sozialismus auftaucht, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, sind sie nicht automatisch eine sozialistische oder kommunistische Partei. Da könnte man jetzt noch weitermachen. Es gibt auch einige Historiker, die sich da entsprechend eingebracht haben. Thomas Weber, bekannter Hitler-Biograf, hat einige Dokumente vorgelegt, in denen er zeigt, wie abfällig Hitler sich über Linksparteien geäußert hat und über Kommunisten. Das sind eine ganze Reihe an Belegen. Alice Weidel darf in einer Demokratie sowas sagen, aber sie muss natürlich auch aushalten, dass ihr dann jemand widerspricht und sagt, es ist völliger Blödsinn. Schwierig wird es natürlich dann, wenn Verbrechen geleugnet werden oder verharmlost werden wie der Holocaust, wenn man jetzt plötzlich damit anfängt, da irgendwelche Dinge zu relativieren, dann, und das ist ja bei uns auch gesetzlich verboten, dann geht das natürlich überhaupt nicht. Also da hat die Meinungsfreiheit auch Grenzen bei uns in unserer Verfassung, die ihr da gesetzt worden sind. Also ich finde, unsere Meinungsfreiheit geht sehr weit und wie so oft fängt die oder hört die Freiheit da auf, wo die Freiheit des anderen anfängt. Das ist irgendwie ein ganz, ganz guter Satz und der gilt auch für das, was man sagt und macht. Und gleichzeitig sorgt halt auch diese überspitzte in die Ecke stellen dafür, dass die echten Skandale oder die echten skandalösen Äußerungen da dann mit reingehen. Wenn sich jemand hier heute öffentlich antisemitisch äußert, dann fällt das gar nicht mehr so auf, weil wir alle anderen Dinge auch schon als problematisch bezeichnen.
Weil die Fallhöhe dann wahrscheinlich einfach kleiner wird.
Genau, ja. Genau. Dabei sollte man genau darauf gehen und sich darum kümmern, dass sowas eben nicht passiert, gerade auch aufgrund unserer Verantwortung.
Ja. Na gut. Da würde ich sagen, dann bedanke ich mich vielmals, dass du mit am Start warst hier für diese Folge, für diese Spezialcorner zur Bundestagswahl, Freunde. Alles Weitere könnt ihr dann natürlich auch auf Mirkos Kanal nachschauen. Wir verlinken alles natürlich fachgerecht hier in der Endcard. Ihr könnt den Podcast schauen auf Spotify, auf YouTube, in den ARD/ZDF-Mediatheken und höre natürlich auf allen etwaigen Podcast-Plattformen. Und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns. Wünschen frohes Wählen. Keine Ahnung, ob man sowas sagt. Und sehen wir uns in den nächsten Corners. Bis dahin, macht's gut. Euer Henkmann. Tschüssikowski. Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Gib mir mal die wichtigsten News der Woche.
Das sind zu viele. Kannst du das eingrenzen?
Ja, keine Ahnung. Was halt für mich und junge Leute so wichtig ist?
Hier ist der Funk-Podcast.
Hi, hier ist, was die Woche wichtig war.
Wir fassen euch alles zusammen, von Politik bis zu TikTok-Aufregern. Und wir gehen dabei so tief rein, dass ihr wirklich die Hintergründe versteht.
Außerdem sprechen wir mit ExpertInnen, damit ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt.
Jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.